Jede neue Woche, wir hören Ihnen zu. Jede neue Woche, Sie geben keine Ruhe. Ein Kapitän, ein Bahnfahrer, die Storys sind der Hit. Der Podcast UFO Podcast ist immer noch der Shit.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser schönen Erzählstunde mit Stefan Tietze
und Florentin Will.
Dankeschön, aber natürlich sind wir nicht allein, sondern ihr seid mit dabei in Form von unserem Community-Intro, das heute stellvertretend von dem Barden der Woche Nico kommt, ist ihm direkt von den Seiten ins Mikrofon gehüpft und wir haben das gehört. Vielen Dank.
Ganz unabhängig von dem Intro ist mir eingefallen, dass es in unserer Band damals immer eine riesengroße Diskussion war, wer wie laut ist.
Ja.
Und der Gitarrist wollte immer so laut sein. Und jetzt rückblickend klingt das so albern, oder als ob man da so einen Metastreit eigentlich mit so einem Lächeln im Gesicht geführt hat. Mhm. Nee, aber es war unser voller Ernst, dass ich dann immer nachher noch, nach dem Soundcheck, zu dem Mischer gegangen bin und habe gesagt,
er wurde von allen Seiten bestochen. Hier sind 20 Euro, mach mich noch mal ein bisschen lauter.
Und der ist da als reicher Mann rausgegangen, als gemachter Mensch. Und ich habe gesagt, kann ich noch, weil Gesang und so geht ja oft immer dann unter und so. Ja. Und das ist auch so ein weirdes, ja, ich erkläre dem gerade seinen Job. Ja. Weil er hat ja nicht ohne Grund mich so laut gemacht, wie ich zu sein habe. Und dann führte das so komischen Tricks, die man angewendet hat, im Soundcheck ein bisschen leiser zu singen.
Oh, das ist einen dann lauter gemacht. Nicht schlecht, oder so das Mikrofon ganz weit weghalten vom Mund.
Ja, nicht. Und dann jeder Bassist, mit dem ich gesprochen habe, jede Bassistin, hat immer noch ein bisschen Power zurückgehalten. Um dann, wenn auf
diese
die Bühne gegangen wird.
Verdammten Bassisten.
Und ich wette aber, das wissen auch alle TontechnikerInnen, wissen ja. Das dann auch, dass ja. Sie einfach dann den Bassisten auf die Bühne sehen, mit so einem wissenden Lächeln im Gesicht, sehen, dass er nochmal in die Röhre auftritt und dann direkt so ein Schalter. Sich so ein bisschen was zurückgehalten hat, um noch ein bisschen zurückzugehen.
Bei mir war es immer andersrum. Ich wollte immer leiser sein. Ich habe gesagt, mache mich ruhig leise, muss man nicht hören.
Ja.
Ich weiß nur, weil er hat hier gerade fantastisch Gitarre gespielt und ich erinnere mich noch, ich war ja auch im lange Gitarrenunterricht und dann irgendwann kam mal, ich glaube, den kennt man nur in Gitarrenkreisen, weil ich habe ja klassische Konzertgitarre gespielt. Also natürlich.
Ja, eine sehr kleine Bubble,
ja,
aber eine sehr spezifische Bubble.
In die man aber leicht und ungewollt reinrutscht, weil alle wollen Gitarre spielen, um mit Wonderwall den Herr Schwarm aus der Klasse zu bezirzen. Ja. Und dann spielt man halt 10 Jahre lang Francisco Carulli und Fernando Tárrega.
Ja, die Gavotte. In G-Dur. Die spielt man dann.
Spanischen Komponisten aus dem 17. Jahrhundert und denkt sich, wann kommt Stairway to Heaven? Ich habe jetzt Andantino zweimal gespielt, aber wo ist Stairway to Heaven? Und dann kam Michael Langer, einer der Koryphäen der klassischen Gitarre für 10-Jährige und Kleine.
Du meinst der Van Halen der genau. Klassischen Konzertgitarre?
Ja. Ja.
Der Eddie Van Halen.
Der Jimi Hendrix des Ich zupfe meine Saiten und streiche sie nicht. Ich habe lange Fingernägel an 4 Fingern meiner rechten Hand, dann spiele ich Gitarre. Und der hat
einen diese Fußbank, das ist ja auch, die man vergisst, diese sehr hoch eingestellte Fußbank, die speziell für diese kleine Bubble entwickelt wurde.
Genau, die Fußbank für den linken Fuß, damit das linke Knie oben ist, damit man die Gitarre da drauf positionieren
Niemand
kann.
Will in dieser Bubble sein. Diese Fußbank will nicht in dieser Bubble sein.
Vor allem, wenn du Gitarre spielst und du bist der krasse Typ in der Klasse, der Gitarre spielt und dann ist halt auch Vanessa auf der Party und du hast halt zufällig da die Gitarre bei, weil du gerade vom Gitarrenunterricht kommst um 23 Uhr.
Ja.
Und dann sagt jemand, ey, du spielst doch Gitarre und holst dir die Gitarre raus. Das ist schon awkward, die Gitarre hinzubringen. Aber stell dir mal vor, wie es ist, wenn du noch einen Fußschemel mit auspacken
musst. Du musst deinen Fußschemel noch auspacken, deine Noten, also so einen kleinen Notenständer,
Notenständer.
Den auszupacken.
Ja, eine das Stimmgerät, die Stimmgabel.
Dauert. Klar, aber du musst ja diesen, jeder kennt ja diesen Notenständer.
Ja.
Und es gibt 2 Arten von Menschen, die ihn aufbauen können und die ihn nicht aufbauen können.
Ja.
Ich gehörte zu ersterer Fraktion, die ihn aufbauen konnte, aber dafür 20 Minuten brauchte, wie jeder andere auch.
Ja. Ja, so, und vor allem dann sieht man die Person auch nicht, die man bezirzen will, weil du hast ein riesiges Heft davor, wo irgendwie noch so alberne Kinderfiguren drauf sind auf dem Heft. Also es wird, es ist, ich glaube, so die Herzrate der Dame steigt stark, wenn sie die Gitarre sieht. Bei Fußschemel und Notenständer sinkt das allerdings wieder unter 0 Grad.
Ich glaube, es hört schon auf bei ihr, wenn sie diesen dicken Hals, dieser dicken Konzertgitarre sieht, ja, dieser, genau. dieser pummelige Hals, dieser Stiernacken mit den Nylonseiten.
Ja.
Und es ist nicht so eine beklebte Fender-Stahlseitengitarre. Ich glaube, da hört es bei Vanessa schon auf. Ja. Da hat sie sich schon umgedreht und guckt lieber den Jungs beim Fußballspielen zu.
Und dann haben wir das Konzert von Michael Langer gesehen, dem krassesten der krassen, und war natürlich verzaubert, hingerissen. Wir wurden Teil des Effekts, den wir seit Jahren versucht haben, herzustellen und zu beschwören. Und der hatte eine krasse Technik drauf, weil der hat nämlich am Ende von jedem Lied noch die Gitarre so genommen und so geschwungen vielleicht, so als würde man so ein Kind hin und her wiegen, um so die Klangwellen noch zu unterstützen. Weil du kannst ja bei der Gitarre auch die Saiten, wenn du zum Beispiel den Gitarrenschaft nach hinten ziehst, also das Holz ziehst, kannst du alle Saiten nochmal
unmerklich anders klingen lassen.
Ja, und das war dieser Effekt, und er spielt, und am Ende hat er dann noch so diese schwingende Bewegung gemacht, und danach hat jeder von uns bei jedem noch so stümperhaft dumm hingezupften Scheißstück am Ende nach bring und dann am Ende noch so diese Gitarre schwingen lassen. Unnötig, weil deine scheiß Fettfinger die Saiten die ganze Zeit abgeblockt haben. Aber das war für mich so der Punkt, wo ich dachte, ja, da ist einfach Style over Substance. Da hat Michael Langer meine Musikkarriere ruiniert.
Michael Langer, was macht er heute?
Ich weiß es nicht. Ich hoffe, der macht immer noch tolle Arrangements von bekannten Stücken für die klassische Konzertgitarre. Shoutout an Herrn Langer da draußen.
Ich habe mich aber jetzt bei dem Gedanken erwischt, namentlich nach dem Film Coco, dass ich dachte, davon wollte ich immer weg. Ich war ja wie du.
Ich war als abschreckendes Beispiel.
Ja, weil ich war ja immer wie du. So, ich wollte ja auch Wonderwall spielen und ich wollte die Akkorde, die Four Chords, mit denen man überleben kann.
Genau.
Da draußen an den Lagerfeuern.
Du willst das Lagerfeuer begleiten können. Du willst ja auch mitsingen. Das soll ja nicht so anspruchsvoll sein, dass du dich nicht mehr auf Singen konzentrieren kannst.
Ich will mitsingen, ich brauche 4 Akkorde, mehr brauche ich gar nicht, dann bin ich hier raus. Das ist der Plan eines jeden jungen Gitarristen.
Ja.
Man geht rein und lernt dann wirklich Andantino von Adagio Federico in G-Sus 4.
Ja.
So, das kann man dann irgendwann und denkt sich dann so coole Herausforderungen, okay, man bleibt dann da ein bisschen drin, kommt nicht wieder raus, weil es ist ja auch wahnsinnig unangenehm, so ein Gitarrenlehrer, für den es ja irgendwie alles ist, dass der dich da, also für mich war immer das Gefühl, ich bin seine Welt so ein bisschen und ich kann jetzt unmöglich, ist wie Schluss machen. Ich kann ihm jetzt nicht sagen, dass ich jetzt keinen Gitarrenunterricht mehr nehme. Oder ich kann ihm auch nicht, weil er hat diese großen, feuchten Augen, wenn er über diese Songs spricht. Ich kann ihm jetzt nicht sagen, können wir bitte Wonderwall des Komponisten Oasis machen. Er hat jetzt auch nicht so Lust drauf gehabt. Also lässt man es einfach still über sich ergehen.
Ja.
Wie viele Sachen in dem Alter lässt man es einfach passieren.
Ja.
So. Und das ist ein Problem. Und irgendwann wird man dann gezwungen, fantastisch spanische Gitarre spielen zu können.
Genau.
Also das ist nicht das schlimmste Outcome. Damals weiß man es aber nicht zu schätzen, weil du kommst nicht in so eine Situation, wo du dich mal aus Spaß irgendwie mit einem Sombrero und einem Poncho irgendwo hinsetzt und fantastisch spanische Gitarre spielst. Denn deine Auftrittsmöglichkeiten sind Fußschemel, Riesennotending und
die langen Fingernägel auch. Also ab einem gewissen Punkt spielst du mit langen Fingernägeln.
Das habe ich nie gemacht, weil ich bin nicht bescheuert.
Und ich kann mich noch erinnern, dass wir im Schullandheim waren und ein Schwarm, in die so die halbe Klasse verliebt war, haben dann auch so einen anderen Gitarrenspieler gefragt, warum hast du eigentlich immer so lange Fingernägel? Und er so, ja, damit spiele ich Gitarre. Und sie so, ich dachte mir nur so, wow, okay, 8 Jahre meines Lebens wird jetzt enden in
Also, Guitars died.
Ja.
Das ist der Moment, wo Gitarren keine Rolle mehr gespielt haben.
Aber da
fängst du ein Brunft-Zirkus.
Aber ich glaube, das ist der Moment, wo du anfängst, der wirkliche Künstler zu werden. Weil der coole Jock, der Wonderwall in einer halben Stunde gelernt hat, um alle Frauen flach zu legen, der wird ja kein echter, ernster Musiker. Um Künstler und Musiker zu werden, musst du ja gebrochen sein. Du musst ja gebrochen werden. Du musst ja der sehnende, der enttäuschte Künstler sein, der dann still zu Hause sitzt und halt fantastisch spielt, aber niemand hört ihn. Da willst du ja eigentlich hin. Das ist ja der Langzeiterfolg.
Ja, oder kauf dich ein Plektrum. Und dann habe ich aufgehört, halt irgendwann das zu spielen und fantastisch spanische Gitarre spielen zu können.
Mhm.
Und habe vor einem Jahr den Film Coco gesehen. Und das fand ich so toll, halt diese ganzen spanischen Songs, die ich auch mal spielen konnte, da zu hören, in Fantastisch gespielt, mit diesem kleinen Jungen mit dem großen Sombrero auf, der durch die spanischen Ciudades läuft und spielt.
Ja.
Und dann dachte ich mir, das hätte ich sein können, aber nein, ihr vergesst ja die Fußschemel-Scheiße.
Das stimmt, da haben die Animatoren sich bewusst dazu entschlossen, die Fußschemel rauszuretuschieren, was ich finde eine Sünde ist. Aber rückblickend bin ich natürlich froh, dass ich es so gelernt habe, weil es natürlich viel ergiebiger und letzten Endes auch cooler ist, als wenn ich jetzt Stairway to Heaven spielen könnte, was mich nicht so interessiert.
Du kannst jetzt Stairway to Heaven spielen. Ich kann jetzt Stairway to Heaven spielen, ich kann jetzt nicht mehr die Gavotte spielen.
Dann lass es doch zusammentun. Und wir machen wirklich ein Abenderlebnis für die ganze Gitarrenfamilie, wo alle Spaß haben können, wo Eltern ihre Kinder hinbringen können, um dann zu entscheiden, dann kann man sich so Choose Your Character entscheiden, willst du lieber den Stefan-Weg oder den Florentin-Weg gehen? Willst du lieber mit Stefan in die Kinderbetten von den jungen Damen aus deiner Klasse oder willst du mit Florentin allein sein?
Kann man das Kind auch wieder zurücknehmen, wenn es die ganze Veranstaltung zu creepy ist?
Nee, du verlierst dann halt alle Erfahrungspunkte auf dem Weg, den du schon gemacht hast.
Okay.
Aber du kannst dann schon einen anderen Weg gehen,
ja. Ganz ehrlich, ich glaube, alle Eltern und ich als Elternteil mal irgendwann eingeschlossen, glaube ich, werden immer den langweiligen Florentin-Weg nehmen.
Aber
der ungefährliche Fußschemel-Weg.
Ja, aber ist das ein, stimmt, ist das eine Art der Eltern, die sagen, ich will nicht, dass mein 9-jähriger Sohn Sex hat. Ich schicke den zu dem Lehrer, der schön nochmal
für auch noch Karolisch. Nie Sex hatte.
Zu dem ungefährlichen. Ich schreibe ihm das aus. Das stimmt schon. Vielleicht ist es ähnlich, dass die Eltern sagen, komm, warte mal nochmal mit Wonderwall, bis der irgendwie 16 ist.
Ja.
Und jetzt erstmal schön Adagio.
Wonderwall spielen können ist letztlich wie ein Tattoo.
Ja,
so,
ja, das stimmt.
Du kommst dann in einen Kreis rein, in so einen Erwachsenenkreis und verlierst dein Kind ein Stück
weit. Es ist eine Macht, die zu junge Menschen nicht haben dürfen. Das stimmt schon, das ist verboten.
Wohingegen Gavotte mit langen Fingernägeln so ein bisschen so ist, wie so ein großes Kondom überstülpen.
Ja.
Wo ja auch nichts passieren kann erstmal.
Ja, genau, das stimmt schon. Der Fußschemel kümmert sich um alles, was du ansonsten, was deine Zahnspange oder deine zu großen Hosen nicht eh schon regeln.
Die hätte ich auch. Irgendwann war ich an einem Punkt, und das war das, habe ich schon mal erzählt, aber der Tiefpunkt Rock Bottom war für mich ein bisschen eine Zeit, wo ich auch mit Fußschemel Gitarre gespielt habe und großen Notenständer vor allem. So einer Topffrisur, dann, weil ich so extreme riesige Überbiss hatte mit so riesigen Hauern vorne, die schon so groß sind wie meine Zähne jetzt. Was jetzt proportional zu meiner
Körpergröße. Mit denen du aber cool Gitarre spielen konntest wiederum. Das war natürlich das Highlight.
Deswegen brauchte ich die Fingernägel nicht, deswegen konnte ich mit meinen langen Zähnen spielen. Hatte eine Zahnspange mit diesem Bügel hinten.
Nein, die gibt's nicht wirklich.
Und war mit der Gitarre, der Zahnspange mit Bügel hinten und diesem Topfschnitt mit den Messdienern in so einem Off-Brand-Freizeitpark, was vorher mal das Kernwasser-Wunderland, was vorher mal ein Atomkraftwerk war. Das war
Kernwasser-Wunderland.
Mit dem Maskottchen Kerni.
Und komischerweise wurden deine Zähne immer länger, je mehr Zeit du in dem Wasser verbracht hast.
Da war ich mit den Messdienern.
Ich hätte nicht gedacht, dass es dieses Bügelzahnspangen wirklich gibt. Ich dachte, es ist nur so ein Comic-Vehikel, um die noch aber schrecklicher aussehen
zu lassen. Ich habe so alle Klischees, die es gibt, die man so kennt, so von SpongeBob oder irgendwelchen anderen Nickelodeon-Shows von den Nerds oder den uncoolen Leuten, alle habe ich so einverleibt.
Ja.
Nichts habe ich ausgelassen. Ich war auch bei den Pfadfindern, so diese ganze Theater-AG, Musical gesungen, alles das, dieses, wo man draufhauen kann, habe ich mal irgendwann verkörpert für einen kurzen Zeitpunkt.
Ja.
Und dann bin ich da mit diesen ganzen Loser-Sachen bin ich ins Kernwasser-Wunderland gekommen und bin rausgekommen als normaler Mensch.
Du hättest da ein sehr uncooler Superheld werden können. Du hättest Nerdman werden können, als du da irgendwie in das alte Reaktorwasser da reingefallen bist. Und dann hat sich alles so zusammengeschweißt und dann wird diese Brille dir angeschweißt und diese übergestülpten Haare und alles ist für immer.
Aber am Ende unbesiegbar.
Am Ende unbesiegbar, ja.
Also
nichts kommt an dich ran, weil du dein Herz nicht öffnen kannst für andere Leute.
Nichts kommt an mich ran. Auch keine Frau kommt jemals an mich ran.
Du bist der Konter gegen Wonder Woman einfach. kann dir nicht wehtun.
Niemand kann Wonder Woman besiegen, aber ich als Nerdman.
Ja.
Well, das war Rock Bottom.
Das war Rock Bottom. Vielen Dank nochmal an Nico für das Intro auf seiner fantastischen Gitarre. Ich hoffe, dir geht es besser. Einen anderen Weg, den du einschlagen wirst oder je nachdem, wie du das machst, dass du das Beste rausholst. Und Kunst basiert auf Enttäuschung, Trauer und Schmerz. Von daher auch nicht schlecht, davon was zu sammeln.
Werbung.
Stefan, du erinnerst dich doch, ich habe Anfang des Jahres erzählt, wie unzufrieden ich mit meinem kleinen Finger bin. Der ist so schwach, der kann sich kaum bewegen und deswegen bin ich natürlich direkt am 1. Januar ins Fitnessstudio marschiert.
Ja, na klar.
Dachte, bisschen pumpen, bisschen den Finger entwickeln, so ein bisschen an die Gewichte, an die Maschinen, kein Problem. Das habe ich dann, sag ich mal, 1,5 Mal gemacht und
natürlich.
Jetzt habe ich letztens gesehen, das Abo läuft noch und wird mir jeden Monat abgebucht und kann man das irgendwie wieder zurückkriegen oder so? Oder wie läuft das?
Ich habe den perfekten Vorschlag für dich, denn ich bin selber riesengroßer Fan und es hat wirklich, und ich übertreibe nicht, mein Leben verändert. Finanzguru.
Finanzguru?
Ich darf dir Finanzguru vorstellen, denn damit hast du all deine Finanzen im Blick, alle deine Konten kannst du in diese App hochladen. Du verbindest dich da zum Beispiel mit all deinen Bankkonten und PayPal. Es ist absolut perfekt, denn wir alle kennen das. Wir haben zig Abos inzwischen überall. Spotify, YouTube, was auch immer. Und bei mir war es dann auch ganz häufig so, dass ich manche Kosten schlicht nicht mehr im Blick hatte oder überhaupt wusste, dass ich da irgendwo Abos habe. Mit Finanzguru passiert dir das nicht.
Ja gut, aber mein Problem ist jetzt, ich habe so viel Geld für Fitnessstudios ausgegeben, ich werde mir Finanzguru nicht leisten können.
Aber das ist auch gar kein Problem, denn Finanzguru ist komplett und dauerhaft kostenlos. Diese ganzen Features, von denen ich gerade erzählt habe, die sind einfach in der App schon drin. Aber es gibt auch noch Finanzguru Plus. Und das ist ganz fantastisch, habe ich auch selber, denn da könnt ihr euer Geldmanagement auf ein ganz neues Level heben. Da stehen dir ganz großartige Features zur Verfügung, zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps. Du hast die Kontrolle über dein ganzes verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang, denn das Ganze checkt, wann du Gehalt bekommst und ob du über deine Verhältnisse hinauslebst. Du kriegst intelligente Budgetvorschläge, die dir ganz genau sagen, wofür du gerade einfach zu viel Geld ausgibst oder was du vielleicht noch brauchen könntest. Denn Versicherungen etc. sind da auch mit drin. Das Ganze würde normalerweise 2,99 Euro pro Monat kosten, aber mit dem Code UFO2024 erhaltet ihr 3 Monate lang kostenlos Finanzguru Plus. Normalerweise sind es 7 Tage, wo man das kostenlos testen kann. Mit dem Code UFO2024 3 Monate lang.
Dafür ladet ihr euch einfach die App runter, verknüpft eure Konten und geht dann im Reiter Mehr auf Gutscheincode einlösen und dort könnt ihr dann den Code UFO2024 einlösen. Das Ganze gilt nur für Neukunden.
Also, benutzt Finanzguru und Finanzguru Plus für eine detaillierte Übersicht über all eure Verträge und Konten und habt eure Finanzen komplett im Blick. Ich kann es nur empfehlen, benutzt es selber und finde es absolut fantastisch. Also viel Spaß mit dem Podcast UFO und einem glücklichen Finanzwelt. Dank Finanzguru.
Werbung.
Ich habe, apropos Schmerz, wie du merkst, mir meinen Bart komplett abrasiert.
Ja, weil, ich sehe dich leider immer nur hinter dem Mikrofon so. Ich kann. Ach so!
Weil es ist einfach dieser Rasierer und es nervt mich tierisch, weil ich wollte ausgehen abends, ging wieder aus irgendwelchen Gründen. So, und dann musste man, wollte ich mich noch fertig machen, frisch, schön meine Gesichtsbehaarung in schöne Bahnen lenken. Und dabei plötzlich habe ich meinen elektrischen Rasierer angemacht, stell die richtige Klingenlänge ein. Leider hat sich aber die Klingenlänge oben nicht verschoben, was ich eben nicht gemerkt habe. Und mache einmal quasi durchs Gesicht und merke, oh Scheiße. Da habe ich mich so aufgeregt, wie ich mich seit langer Zeit nicht mehr aufgeregt habe. Und habe dann alles abrasiert und jetzt sehe wieder aus wie 12. Was man nicht wissen will.
Ja.
Du willst, das ist ein unangenehmes Gefühl, bevor man ausgeht und ja eigentlich dann in so einer hochgepeitschten, mir geht's total gut, ich habe eine gute Zeitstimmung sein müsste. Ja. Ging nicht.
Vielleicht ist es gar nicht aber nötig, dann den kompletten Bart abzunehmen. Ich habe manchmal das Gefühl, bei vielen Bartfrisuren war die Grundlage, ich säbel mir einmal die Seite weg, merk, oh fuck, ich habe alles weggesäbelt, mach's auf der anderen Seite auch noch. So diese klassische
Goatee. Einfach Symmetrie herstellen und du bist gut.
Symmetrie rettet alles.
Habe ich versucht. So,
du musst dann auf der anderen Seite noch einen Streifen raus und dann kannst du einfach sagen, nein, weil Symmetrie kann ja kein Unfall sein. Und die Leute denken dann, okay, gut, du hast ein bisschen weirde Bartfrisur, aber
tatsächlich, das ist gewollt. Wo du es gerade sagst, habe ich es genau auch so versucht.
Ja.
Weil wenn du das Problem feststellst, hast du ja noch. Du bist ja noch nicht bereit aufzugeben.
Nein.
Du machst ja nicht sofort alles weg.
Nee, kämpfst weiter.
Erstmal, ja genau.
Denkst dich erstmal rein.
Erstmal 10 Minuten Wut auch auf den Rasierer, wie das denn sein kann überhaupt.
Schreien, Schmerz, Wut.
Rufst braun, braun, braun. Dass alle sich fragen. Was
das der Nachbar klopft.
Und sagt, was denn? Ich sag, Herr Braun, ich meine nicht Sie. Dann habe ich, was ich gemacht habe, ich habe die obere Hälfte der einen Seite des Oberlippenbartes abgemacht.
Oh, okay.
Weißt du?
Ja, also wir haben halben Hitler oder was?
Halben Hitler, nicht richtig, weil da müsste die andere. Nee, aber die Hälfte von dieser kleinen Ufer, was man hat, diese kleine Gracht, die man von der Nase zur Lippe geht, die kennst du, ne? Dieses hier, diese Falte.
Ja. Da, die hat auch keinen Namen, glaube ich. Falls ihr da lokale Dialekte habt, bitte schickt sie uns.
Die bis hinten, quasi Ende der Lippe.
Schnute.
Habe ich abrasiert.
Ja.
Und dann habe ich natürlich versucht, erstmal, wie du schon sagst, unterbewusst, erstmal Symmetrie herzustellen. Mhm. Habe die andere Seite wegrasiert. Aber das merkwürdigste, was es auch nicht gibt, tatsächlich, die merkwürdigste Gesichtsfrisur, die ich jemals hatte.
Du meinst, du hast einen Vollbart, aber ohne Schnauzer.
Aber ohne Schnauzer.
Was, und noch gibt, nicht. Das könnte als der Tietze in die Geschichte der Bartfrisuren eingehen.
Bitte nicht.
Doch, macht das mal, schickt uns mal Bilder, rasiert euch den Tietze und geht damit auf die Straße, einfach um rückwirkend deine Ehre zu retten.
Alles geht ganz gut, als wenn Frisur. Der Namensgeber das nur 2 Sekunden hatte und dann sagt er, das ist albern und macht's weg, aber er bleibt Namensgeber.
Yeah. Nee,
weil das. Es gibt ja, dann dachte ich, habe ich das auch so gegoogelt, weil es noch so viele Bartfrisuren gibt, die ich jetzt noch hinkriege. Aber alle basieren auf dem Konzept Oberlippenbart. Also ja. Der ist zuerst da und dann wächst alles drumherum.
Ja,
und das stimmt Vollbart, schon, ja. Ja, und aber es gibt keine Bartfrisur, wo ausgerechnet der fehlt, aber der Rest ist da. So.
Ja, du kannst natürlich noch so einen Ralf Zacherl Ziegenbart oder sowas in der Richtung Gott, hinkriegen. Aber du brauchst auch recht lange Haare.
Ja, die hatte ich auch nicht. Jetzt ist alles ab und ich hoffe, es wächst schnell nach. Aber dann habe ich den Rasierer verflucht, wo ich dachte, weil ich habe diese Regel, dass Dinge, die ich sehr häufig in der Woche benutze, die können ruhig was kosten. Ich bin bereit, dafür Geld auszugeben. So für Dinge, die man sehr häufig benutzt, wie ein Laptop zum Beispiel oder gute Kopfhörer, Fernseher, Dinge, die man einfach häufig benutzt. Und Rasierer gehört ja dazu. Deswegen ist es auf meiner Liste, der dürfen ruhig was kosten, Gegenstände. Mhm. Aber jetzt auch in einem gesunden Rahmen. Also jetzt nicht irgendwie von Louis Vuitton vergoldet oder sowas, das macht ja keinen Sinn.
Ja.
In einem soliden, Stiftung Warentest hat auch abgenickt.
Ich glaube, du bist ja gar nicht so weit weg von der normalen Meinung.
So, du musst dich, glaube ich, gar nicht so sehr erklären. Nee, aber ich möchte mich erklären. So, und dann habe ich mich entschieden für den besten Rasierer, den ich gefunden habe. Und der kostet halt so 60 Euro.
Ja.
Und dann macht der halt sowas, denke ich mir.
Ja.
Dann stellt man halt da die Rasierlänge ein und man, das ist ein Trimmer auch, glaube ich, ist das richtige Wort. Und macht man das weg und dann hat man diese Probleme. Was ist denn, warum kann es denn keinen Rasierer geben, der darauf achtet oder das nicht hat?
Ja. Yeah.
Weil, und ich bin noch bereit, Geld auszugeben, mehr als 60 Euro für einen guten Rasierer, den ich jeden Tag benutze. Aber nein, das ist auch der aus der Werbung, wo die ganzen Bayern-Spieler dann sind und sagen, okay, das ist ein guter Trimmer.
Ja.
Ja.
Ja, ist schwierig. Aber mich würde natürlich interessieren, wenn du jetzt da zum Beispiel für einen Rasierer viel Geld ausgibst, wo du sagst, den benutze ich häufig, wofür gibst du denn dann richtig wenig Geld aus? Also was hast du wirklich zur schäbigste Qualität? So richtig schlechtes Snowboard zum Beispiel. Du hast so ein richtig, wirklich so ein 12,99 Euro Plastik-Snowboard.
Ganz schlechtes
Snowboard. Das benutze ich einmal im Jahr. Das ist richtig schäbig, das ist zu klein, das ist krumm. Das
geht sofort kaputt auch. Wenn ich es benutze, das ist viel zu klein, das ist ein Ski.
Also das ist ganz unten auf deiner Prioritäten.
Ein Skier. Mein Snowboard ist ein gebrauchter Skier.
Ja.
Weil ich dachte, damit komme ich schon über die Runden.
Die sind super billig, wenn du nur einen kaufst. Zu zweit kosten die teilweise 200, 300 Euro. Wenn du nur einen kaufst, kriegst du die für 6 Euro hinterher.
Die spinnen, denke ich mir. Die spinnen.
Ja, weil die haben teilweise einen verloren, liegt im Wald. Und die wollen den anderen loswerden.
Klar.
Das ist, du kannst teilweise auch einzelne Schuhe super billig kaufen.
Meine Stöcke sind so Nordic Walking Stöcke.
Mhm.
Alternativ einfach so aus dem Baumarkt, so eine Stange.
Und du hast auch keine Schuhe, sondern du stehst mit Socken auf dem einen Ski und versuchst dich irgendwie über Schnee zu halten.
Mit mehreren Socken, so übereinander.
Ja.
Ja, damit
das muss schon sein. Kalt. Aber sehr billige Socken. Ganz viel.
Nein, also da hast du mir nicht zugehört. Weil
benutzt
Socken benutze ich ja jeden Tag.
Socken benutzt du jeden Tag.
Und deswegen kosten die richtig viel Geld. Richtig viel Geld.
Und du 100 kannst Euro Socken. Richtig teuer, aber sehr dünn, sodass du selber skalieren kannst, wie dick die Socken sind. Und bei kalten Tagen kannst du einfach 4 Paare tragen.
So.
Und dann im Schnee dann einfach 20 Paare.
Nee, was ich so richtig schlecht habe, ist zum Beispiel so Tee. Ich trinke ganz selten im Jahr Tee. Mhm. Da habe ich so den billigsten Billo-Tee.
So billig, so aus dem Müll vom Nachbarn genommen. Ja, dritter, eklig. Vierter Aufguss. So wirklich furchtbar. Dann ganz schlechter Tee.
Nee, da muss man richtig lange ziehen lassen, um überhaupt irgendwie Geschmack rauszupressen. Also so ein bisschen einen Monat ziehen.
So, jetzt komm! Voran, Mensch! Und nee, ich brauche noch.
Nee, weil so.
Und die Definition, dass guter Tee schnell ist, finde ich auch eine interessante Weise. Ey, der gute Tee ist so gut, 2 Sekunden und der ist perfekt.
Der ist perfekt. Das erwarte ich von einem guten Tee. Aber ich habe, wie man an meinen Ausführungen merkt, trinke ich nicht so häufig Tee.
Ja.
Und denke immer nur, falls jemand mal was Tee braucht bei mir, dann habe ich Tee da, aber halt sehr billigen.
Ja.
Dinge, die ich nicht häufig benutze, sind sehr, sehr schlecht.
Aber finde ich gut, wenn ich so wirklich furchtbarer Tee so in so einer unbeschrifteten Plastiktüte einfach irgendwo kommt das her, niemand weiß genau woher.
Niemand weiß genau, was es ist. Und zieht es halt so eine Woche.
Ja.
Da muss man so eine Woche, muss man das da reinballern.
Ich habe mich letztens auch mit Tee beschäftigt, weil ich habe irgendwie Bock auf, ich mag die Idee von Kräutertee. So irgendwie, und ich glaube, was ich eigentlich meine, wenn ich sage Kräutertee, ich mag Almdudler oder Bionade oder sowas oder diesen Kräutergeschmack. Und dann denke ich mir, ja geil, da machst du dir so einen geilen Kräutertee. Ich glaube, was ich vergesse, ist, dass das gut schmeckt, weil halt viel Zucker drin ist. Und ich versuche aber trotzdem Kräuter. Ich habe mir ganz verschiedene Kräuter besorgt. So ganz so Boxhornklee, Marillenkraut, Schlierenstieg, Schleisinger Klee, Krötzgras. Also wirklich so die weirdesten Gräser und Kräuter, die als Tee verkauft werden, aber wahrscheinlich einfach Unkraut ist. Also da geht jemand auf ein Feld und rupft da einfach was aus, verkauft mir das als Tee.
Völlig richtig.
Und jetzt bin ich gerade dabei, die perfekte Kräutermischung für mich herzustellen. Und ich habe, glaube ich, jetzt so 4 Kannen Kräutertee genossen und alle waren scheußlich.
Also scheußlich.
Wirklich scheußlich.
Aber
und ich habe mir die runtergequält, weil ich die Idee eines Kräutertees so gerne mag. So aus dem Wald und ja, und die Essenzen des Waldes kommen da zusammen und alles schön und gesund.
Hast du aber nein, es schmeckt System?
Fucking. Nein, null System.
So, du hast
null
System, hast du Schlierenkraut und.
Ich will, dass es wie Ricola schmeckt. Aber halt ohne Zucker halt so. Und dann ist es halt immer grauenvoll.
Hast du schon mal grässlich. Süße Kräuter gegoogelt? Im Sinne von, wie du ein bisschen vielleicht Süße reinbekommst?
Ja, halt Zitronenmelisse, was ich auch immer noch crazy finde. Das ist halt so eine Art Fake-Zitrone. Das ist halt.
Wahnsinn,
das,
ne?
Wie kann das sein? Ja. Das,
die Natur und vor allem, ist da wirklich einfach so lustig.
Einfach
gewesen.
Copy-Paste, Zitrone. Wir brauchen noch eine Melisse. Ja, fuck. Ja, nimm den Zitronengeschmack, das merkt kein Mensch.
Aber kam das durch den Geschmack? Also man hat das probiert und hat gesagt, das schmeckt genauso wie diese gelbe Frucht, die wir schon mal hatten, in leicht, in bekömmlich, in bonbonartig.
Ich weiß nicht, ob das...
Weil ehrlich, ich finde nicht, dass es wie Zitrone schmeckt. Es ist so
gelernt. Du meinst, du könntest in einem Blindtest eine Zitronenmelisse und Zitrone und Zitronenfalter auseinanderhalten. Ist das dein Ernst?
Ja, ich glaube, ich könnte aber nicht diese so Zitronenbonbons oder Zitroneneis. Das schmeckt für mich eher wie Zitronenmelisse.
Eis hat aber nichts mit Zitrone zu tun.
Nee, so Zitroneneis.
Ach so, ich dachte, du meinst diese Eisbonbons, die nach Eis schmecken. Nee, aka gefrorenem Wasser.
Ich meine Zitroneneis. Ja, auch irre, ne? Dass man das diese Bonbons.
Lecker, lecker, lecker. Mehr davon.
Mehr davon. Aber lustigerweise Wasserbonbons oder Gasbonbons würde man nicht essen.
Würde man nicht schlecht verkaufen.
Aber Eis ist das eine, ja, das eine Aggregatzustand, wo man sagt, das kann man auch als Bonbon verkaufen.
Lass uns mal die Top 3 Aggregatzustände von Wasser kurz abklappern. Ja. Bei mir auf Platz Nummer 3 definitiv Wasserdampf.
Ja.
Hasse ich, habe ich keinen Bock drauf, tut weh, wenn du deine Hand drüber hältst, während Wasser kochst, kondensiert überall im Bad, beschlägt den Spiegel, Wasserdampf ist für mich raus.
Beschlagene Spiegel sind für mich auch, sind für mich nämlich auch so irgendwie synonym, ist gleich für mich alles so. Wasserdampf hat irgendwie so schlecht konnotiert.
Bei dir auch auf Platz 3?
Super auf Platz 3, ja. Also bald abgeschlagen auf Platz 3.
Okay.
Auch weil ich so denke, Wasserdampf, aha, interessant, man kann es verbrennen. Bei 100 Grad irgendwann wird es dann in die Luft gestoßen, ändert den Aggregatzustand, Wasserdampf. Jetzt ist ja doch mehr mit möglich. Kann man damit eine Dampflok antreiben? Nein.
Warum?
Wobei doch.
kann man damit ein Kraftwerk betreiben und Strom herstellen, der unser gesamtes Leben versorgt? Ja, gut, aber es ist
Wait a minute. Wie viel ist ein Atomkraftwerk? Doch auch nur Wasser zum Kochen bringen, oder? Yeah. Ist das nicht?
Ja.
Bei mir ist Wasserdampf
eine Turbine anzutreiben.
Wasserdampf ist gerade, ihr könnt diesen raren Moment beobachten, einmal im Monat, wo bei mir sich die Aggregatzustände ändern.
Ja, Stefan holt gerade ein Notizbuch raus und streicht wild Dinge durch.
Meine letzte Liste. Wasserdampf ist gerade auf Platz 1 gelandet.
Okay, was ist der neue Platz 3? Bei mir immer noch auf Platz 3.
Eis.
Eis ist auf 3.
Ist kalt, Zunge bleibt dran kleben. Eisbonbons leihen sich ja nur den Namen. Name ist gut.
Aber du als leidenschaftlicher Snowboarder müsstest es doch lieben.
Ich habe keine guten Erfahrungen mit meinem Snowboard gemacht, bin ich ganz ehrlich. Mich sehr doll verletzt, außer meine Knöchel, wegen meiner vielen Socken. Sonst habe ich alles gebrochen und meine Snowboard-Erfahrungen waren nicht gut.
Platz Nummer 2 der Aggregatzustände von Wasser ist für mich Wasser.
Für mich
ganz klar.
Obwohl es namengebend ist für das ganze Element, über das wir sprechen. Bei mir ist auch auf Platz 2.
Ja, schmeckt schal, ist erfrischend, aber es fehlt irgendwie so das gewisse Etwas, der gewisse Kick. Im Schwimmbad hast du nur Wasser mit Chlor, wo man auch sagt, warum nicht nur Wasser, warum reicht das nicht, warum muss da Chlor dazu? Da fehlt offensichtlich eine Komponente, die wichtig ist. Ansonsten Regen, oh nee, ist auch nass und so, nee, Meer, da ist auch Salz drin. Irgendwie hat die Natur schon gecheckt, dass Wasser bisschen lame war. Manchmal ist Salz dabei, bei Süßwasser extra noch ein bisschen Süßstoff mit drin und so. Von daher, Platz Nummer 2, Wasser.
Finde ich auch. Wasser ist nicht so praktisch, man kann nicht so schnell da drüber kommen.
Du bist super langsam, ein Schiff ist super langsam. Ja. Flugzeug schießt dahin.
Ja, Luft,
Schiff, boah.
Ja, eklig, also man ist sehr langsam, selbst der schnellste Schiff der Welt
kann
ist nur 50 km/h schnell oder sowas.
Man kann ertrinken.
Man kann ertrinken, man kann ersüppeln, man kann reinfallen, sich
absaufen,
man kann absaufen, man kann zu viel Wasser in die Lunge bekommen und dann sterben letztlich.
Ganz viele Schätze liegen unter Wasser, gibt das Wasser nicht her.
Und wo sind die? Das größte Minus ist, wir wissen zu wenig über was in dem Wasser vorgeht. Ja.
Deswegen auch Platz 1. So ein, zwei Meter gucken, aber mehr nicht.
Deswegen auch Platz 1, mein persönlicher Favorite, ist Wasserdampf. Wir leben vom Wasserdampf. Vergesst alles, was ich gerade gesagt habe, denn sowohl damals so die ersten Menschen, die sich schnell vorbewegt haben mit einer Dampflok zum Beispiel, da wurde nur Dampf bewegt und hat alles möglich gemacht, hat Turbinen beschleunigt und so weiter. Wir haben jetzt Atomkraftwerke, wo wir ohne CO2-Emissionen quasi weird, dass das jetzt die Richtung ist, die wir eingeschlagen haben. Strom
erzeugt. Man merkt, es ist ein neuer Platz 1 bei dir. Du hast dich noch nicht so richtig eingefühlt in deinen neuen Platz 1. Du musst gerade ein bisschen schwimmen.
Ist schön. Ja, nee, schwimmen war ja Platz 2 bei mir. Und ist schön warm. Es ist ein schönes Geräusch auch, wenn es verdampft.
Warm?
Es ist schön warm. Wasserdampf ist schön warm.
Als kleine Überraschung, als kleiner Upset wahrscheinlich jetzt, bei mir tatsächlich Platz 1 der Aggregatzustände von Wasser ist Eis.
Nein!
Doch, Eis.
Nein!
Schlittschuhlaufen macht Spaß, Eis ist glatt, ist schön anzusehen, Eis essen macht Spaß, ist lecker. Wir brauchen die Gletscher, vergesst die Gletscher nicht. Nur weil du so viel Wasserdampf verbraucht hast mit hier Elektronik und Kohle und allem, schmelzen die Gletscher weg und dann wollen wir mal sehen, was wichtiger ist. Das Eis in Gletscherform oder dein fucking Wasserdampf, der die ganze Welt kaputt macht.
Ist auch lustig, wie sehr man Wasser eigentlich mag und auch braucht zum Trinken, zum Überleben und so. Aber viel Wasser ist so scheiße. Dann ist bei mir auch, hat's reingeregnet und so weiter und natürlich bei weitem nicht so schlimm, was sonst passiert ist. So, aber holy shit, wie schlecht Menschen auf mehr Wasser als üblich vorbereitet sind.
Yeah.
Wenn es mal ein bisschen mehr regnet, ist insane. Man fühlt sich so unsicher, wenn es plötzlich so von der Decke tropft und reinregnet.
Aber schon erstaunlich, wie präzise die Menge an Wasser auf der Erde überhaupt ist.
Ja.
Weil ich meine, dass es gerade so passt und wenn es ein bisschen steigt, ist Riesenkatastrophe. Aber es passt genau. Wir können ja auch auf der Erde leben, wo einfach der Wasserstand 10 Meter höher ist und wir hätten irgendwie 20 Quadratkilometer Platz, wir Menschen. Aber nein, es ist so präzise. Ist es Zufall oder ist es durch irgendeine Wechselwirkung, dass es genau so ist, dass gerade so die Hälfte der Erde Wasser ist und der Rest
nicht. Ist reiner Zufall.
Reiner Zufall?
Reiner Zufall.
Du hast ja eh gesagt, Meeresgrund wegbomben, damit da einfach ein bisschen mehr Platz entsteht und das Wasser abläuft.
Ja.
Hast du nicht gesagt, schön Atombomben auf den Meeresgrund ballern?
Ich habe gesagt, das war eine Kampagne von mir, mit Atombomben auf den Meeresgrund. Nieder mit dem Meeresgrund war der Claim. Runter mit dem Meeresgrund.
Ja.
Weil ich dachte, wenn wir so ein bisschen Erde wegballern, essen wir nicht mal die große Bagger. Aber jetzt stellt sich raus, das ist dann sehr tief und so. Ich denke mal, warum sickert es nicht ab? Warum sickert es nicht in den Erdkern rein?
Ja, das ist eine gute Frage.
Weil
müssen wir nicht einfach nur ein langes Loch bohren, dass das ganze Wasser in den Erdkern geht und dann verdampft und dann nach oben blubbert?
Und diese Energie greifen wir uns noch ab für unseren Strom. Ehrlich jetzt.
Aber dann wird Wasser, man kann ja Wasser nicht vernichten, ne? Das ist ja dann immer wieder Wasserdampf und regnet dann runter oder so.
Wir werden es hier nicht los, ne?
Naja, außer wir bomben den Meeresboden weg. Weil dann kann es ja nach unten abfließen.
Ja, ich glaube, das war auch so in etwa dann der Kreis, den ich gegangen bin, um dann dabei zu landen, dass wir den Meeresgrund wegballern.
Ja.
Aber auch der landet ja letztlich dann wieder, also den müssen wir dann ins Weltall tragen, den Meeresgrund.
Nee, das vaporisiert ja so. so eine Atombombe, die
ist das so? Alles.
Ja.
Die Erde ist ein System, was nichts verliert an Energie. Weißt du, was es helfen würde? Weißt du was?
Ohne Scheiß. Ein Physikkurs für Kinder vielleicht?
Nee. Ich habe die Idee. Und zwar, wenn es jetzt zu warm wird in den nächsten Jahren, dann, und wir haben auch zu viel Wasser hier, dann nutzen wir das Ganze und schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Eine große Klappe. Wir bohren in den Erdkern, wie du gerade gesagt hast, das Wasser fließt da rein. Wir bohren den genau da, dass quasi uns auch so tief, dass so viel Wasser reinfließt, wie wir gerade zu viel haben, wegen Fluten und so. Und nutzen dann, weil das müsste sich ja vorstellen, wie so ein Auspuff, wo dann der Wasserdampf wird rausgeschossen, aus dem Erdkern wieder raus.
Ja.
Und treibt die Erde so ein bisschen von der Sonne weg.
Ah.
So ein Müh.
Ich verstehe.
So ein Müh.
Ja, wie so ein Motor.
Ein bisschen weiter weg sind.
Aber es gibt halt das kleine Problem, dass die Erde sich dreht. Und halt dadurch dein Antrieb, wenn der immer in die gleiche Richtung geht, dann schlängert der eigentlich uns nur so durch die Gegend. Und dann ist es wie so, wenn man die ganze Zeit auf einem Karussell leben würde.
Ist es letztlich, ich glaube, wie Michael Wegner.
Michael Langer, ja.
Langer.
Und ich glaube, der Name Tietze würde in den nächsten Jahren eher in Verruf geraten, wenn das dazu führt, dass wir alle wie in so einem Karussell leben. Das macht, glaube ich, ein Jahr lang mega Spaß, mega Bock. Aber danach, glaube ich, wird es ein bisschen lang.
Ich glaube, es macht 2 Minuten mega Bock. Als ich jetzt neulich im Fatahzeiland nochmal war, fährt eine Achterbahn, von der man immer sagt, ich kann nicht genug bekommen. Oh nein, ich möchte lieber nochmal fahren. Jetzt ist schon vorbei.
Ja.
Nach 2 Minuten 30, trust me, macht's keinen Bock mehr. Die war zu lang. Als wir in New York das 4th of July Feuerwerk gemerkt haben, haben wir auch gedacht, oh, krass. Die Halbwertszeit, die ich bereit bin, also wie Feuerwerke zu ertragen, ist sehr klein.
Ja.
Ich möchte nicht so lange. Und das ist, glaube ich, dann auch. Ich glaube, wenn man ein Karussell erlebt, will man, glaube ich, nach 2 Minuten runter. So, aber jetzt zurück zum Problem. Die Erde dreht sich. Gut.
Ja, anderer Vorschlag,
wir halten die mal kurz an. So.
Ja.
Oder,
das ist ja kein Problem.
Ja, oder man baut so ein Rohr, was man so wie so ein. Weißt du, wie man das hat in einem U-Boot, wo man oben das Ding rausstückt?
Zum Periskop.
Ein Periskop, und das kann man ja auch drehen, weißt du?
Ja.
Wenn man sowas hätte, also quasi aus dem Auspuff hinten so ein großes Rohr reinmacht, was man dann in die Richtung lenkt, wo man es haben will.
Verstehe. Mhm. Ja, das ist super.
Finde ich gut. So machen wir es.
Ruf da mal an bei so einem Institut oder so.
Ja, wo findet man da an?
Das ist doch hier in Köln, das ist in der Nähe, hier im Mediapark.
Ja, ich glaube, das
Fresenius
ist nicht unbedingt dafür verantwortlich.
Das hat einen guten Namen, das klingt, also nicht im Sinne von guter Ruf, aber halt einen coolen Namen.
Dann wäre ich
Fresenius?
Wortwörtlich denken wir, die Welt lenkt.
Ja, das stimmt.
Aber wer lenkt jetzt
gerade? Wer ist am Lenkrad, ist die Frage.
Ja.
Wer sitzt da am Lenkrad? Das ist natürlich.
Aber wer lenkt jetzt gerade die Geschicke der Welt?
Ja, das ist natürlich die Frage.
Weil
da wird sich ja auch einiges ändern jetzt bald.
Dann wird sich was ändern. Aber ich frage mich jetzt, um diesen Prozess zu starten, muss ich ja wissen, wer jetzt gerade die Erde lenkt.
Und dann musst du Shotgun schreien, um möglichst dann zumindest mal schon mal auf dem Beifahrersitz zu sitzen.
Lenkt Jeff Bezos, Steve nicht, Jeff Bezos
Steve die Welt? Bezos.
Lenkt Steve Bezos die Welt? Gerade, weil dann müsste ich nämlich zu ihm gehen und sagen, nee, ich will jetzt gerade mal ins Lenkrad.
Schau mal, geh mal bei ihm vorbei. Frag da mal an. Ich glaub, der hat ein offenes Ohr für deine Lenkeridee. Finde ich eine gute Idee.
Ich habe ein offenes Ohr, aber ein sehr abgeschlossenes Gebäude.
Ja.
Ja.
Ja, schwierig. Die Probleme der Welt liegen da. Niemand löst sie, aber. Ja,
wir lösen sie jede Woche.
Ja, was heißt lösen? Ich fand es interessant. Wir haben ja letzte Woche den Clowns-Beruf beerdigt, quasi, weil wir gesagt haben, Clowns sind furchteinflößend. Und eigentlich können wir nicht nachvollziehen, warum es Clowns überhaupt noch gibt als Unterhaltungsmaterial. Und ich habe erwartet, dass da wirklich ein bunter Tortenregen auf uns niederfährt nach dieser Folge. Stellt sich raus, nichts. Niemand hat widersprochen. Nicht mal die Clowns selbst. Ich glaube, wir haben eine Menge Clown-Zuhörer.
Aber die sagen ja nichts.
Wir haben eine Menge gestikuliert, aber das kommt halt schlecht an.
Das kommt schlecht an im Audio-Medium.
Ja. Das stimmt schon. Das heißt, niemand hat es widersprochen. Das ist ja so ein bisschen mein Reality-Check. Ich behaupte erstmal was im Podcast, guck, ob Gegenwind kommt und dann setze ich es erst politisch um. Also wenn ich wirklich merke, oh, da ist niemand wirklich dagegen, dann versuche ich Clowns abzuschaffen, als politisches Programm zu etablieren. Also, ne,
ja.
Kleiner, ich gebe jetzt ein bisschen Einblick hinter die Kulissen. meines politischen Systems.
Und oder jedes politischen Systems.
Oh, spannend.
Ja?
Führ das mal weiter aus,
bitte. Oh, bitte nicht. Opportunismus würde man es vielleicht nennen. Populismus.
Ja, genau. Und deswegen, keine Clowns haben sich beschwert. Also ich glaube, Clowns sind auch dabei, sich selber zu beerdigen und haben es eingesehen. Und ja, wir müssen gucken, was wir mit diesen Leuten machen.
Jokes on them.
Yep. Cake on them.
Cake on them. Jokes on them. Right? Ja, ehrlich gesagt hat es mich auch schockiert. Auf der anderen Seite, ja, okay, mach das mal. Mach das, bring das mal jetzt
durch. Ich schreibe das mal in mein Programm und wer Bock hat, mich zu wählen, kann mich ja wählen. Wie gesagt, ich werde.
Habt ihr auch noch andere Programmpunkte oder ist das primär
der Programm? Naja, also wir gucken mal, wie es läuft, wenn wir im Bundestag sind. Wir haben dann auch ein bisschen mehr Manpower und dann wird das schon. Also wie gesagt, wir stehen nicht auf dem Wahlzettel, da haben wir leider die Frist verpasst. Aber ihr könnt gerne. Das
ist schon sehr 1:1 einfach eine rote Nase durchgestrichen, ne?
Ja, aber gut, rot kommt ja nicht so gut rüber auf dem schwarz-weiß Wahlzettel, deswegen, das haben wir leider ein bisschen verbockt. Nicht ich, aber jemand aus meinem Team. Und ich sag nur so, wir sind auf dem Wahlzettel nicht vertreten, aber es hindert euch niemand daran, da ein weiteres Kästchen einzuschreiben.
Doch, das Gesetz.
Und das Gesetz dann das anzukreuzen. Und nee, dann wollen wir mal sehen, wie wir es denen da oben mal endlich zeigen.
Ja, den Leuten, die Erde lenken.
Kleinstpartei.
Herr Will, Sie wissen schon, dass Sie gerade quasi einen Aufruf zum Wahlbetrug.
Nein, ich habe gesagt, Sie haben keinen Aufruf gemacht. Ich habe nur gesagt, es ist eine Möglichkeit, die Wähler.
Sie haben gesagt, bitte machen Sie das. Und einen neuen Kästchen.
Die Wähler nutzen. Lassen Sie mich jetzt ausreden. Also bin ich jetzt hier, um zu reden oder um Ihre Fragen nur anzuhören?
Gut, bitte.
So. Und ich habe nur gesagt, dass es eine Möglichkeit ist für alle Leute, die es eine Frechheit finden, dass wir die Frist verpasst haben, um uns offiziell ins Wahlregister einzuschreiben, haben die Möglichkeit, rein theoretisch, hier uns auf den Wahlzettel zu schreiben und dann zu wählen.
Ja, das ist Wahlbetrug und das ist offensichtlich verboten.
Das sagen Sie.
Das Gesetz.
Das sagen Sie. Herr Will. Das sagen Sie.
Okay, können Sie aufhören, mit dieser Blume in mein Gesicht zu spritzen, okay? Ich sehe ein, dass Clowns nervig sind. Mhm. Wollen Sie mir nicht noch beweisen?
Aha, jetzt haben Sie es selber gesagt. Können wir die Kamera da drauf?
Nee.
Können wir die Kamera auf ihn
lenken? Unser Studio, bitte
Können wir die Kamera auf ihn lenken?
Wieso können wir die. Ja, ich habe gesagt, dass es das nervig ist, aber ich weiß jetzt nicht genau, warum Sie jetzt in den Bundestag dafür einkehren müssen. Ich glaube, alle sind sich einig, dass Clowns ziemlich nervig sind.
Wie viele Leute kommen jedes Jahr bei Verkehrsunfällen ums Leben?
Sehr viele, zu viele.
Richtig. Wie viele Clowns passen in ein Auto?
Gott im Himmel.
So, da müssen Sie doch einmal einfache Plus- und Minusrechnung anstellen, um zu wissen, dass, wenn Clowns abgeschafft werden, wesentlich weniger Leute in Autounfällen ums Leben kommen. Wenn man einen Clown aus Auto einen Unfall baut, dann sind 50 Leute perdu.
Das war Flo und den Bild von der Clownspartei. Wir freuen uns nächste Woche auf unseren weiteren Gast, der Türen abschaffen will. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche.
Werbung. Stefan, du erinnerst dich doch, ich habe Anfang des Jahres erzählt, wie unzufrieden ich mit meinem kleinen Finger bin. Der ist so schwach, der kann sich kaum bewegen und deswegen bin ich natürlich direkt am 1. Januar ins Fitnessstudio marschiert.
Ja, na klar.
Dachte, bisschen pumpen, bisschen den Finger entwickeln, so ein bisschen an die Gewichte, an die Maschinen, kein Problem. Das habe ich dann, sag ich mal, 1,5 Mal gemacht und
natürlich.
Jetzt habe ich letztens gesehen, das Abo läuft noch und wird mir jeden Monat abgebucht und kann man das irgendwie wieder zurückkriegen oder so? Oder wie läuft das?
Ich habe den perfekten Vorschlag für dich, denn ich bin selber riesengroßer Fan und es hat wirklich, und ich übertreibe nicht, mein Leben verändert. Finanzguru.
Finanzguru?
Ich darf dir Finanzguru vorstellen, denn damit hast du all deine Finanzen im Blick, alle deine Konten kannst du in diese App hochladen. Du verbindest dich da zum Beispiel mit all deinen Bankkonten und PayPal. Es ist absolut perfekt, denn wir alle kennen das. Wir haben zig Abos inzwischen überall. Spotify, YouTube, was auch immer. Und bei mir war es dann auch ganz häufig so, dass ich manche Kosten schlicht nicht mehr im Blick hatte oder überhaupt wusste, dass ich da irgendwo Abos habe. Mit Finanzguru passiert dir das nicht.
Ja gut, aber mein Problem ist jetzt, ich habe so viel Geld für Fitnessstudios ausgegeben, ich werde mir Finanzguru nicht leisten können.
Aber das ist auch gar kein Problem, denn Finanzguru ist komplett und dauerhaft kostenlos. Diese ganzen Features, von denen ich gerade erzählt habe, die sind einfach in der App schon drin. Aber es gibt auch noch Finanzguru Plus. Und das ist ganz fantastisch, habe ich auch selber, denn da könnt ihr euer Geldmanagement auf ein ganz neues Level heben. Da stehen dir ganz großartige Features zur Verfügung, zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps. Du hast die Kontrolle über dein ganzes verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang, denn das Ganze checkt, wann du Gehalt bekommst und ob du über deine Verhältnisse hinauslebst. Du kriegst intelligente Budgetvorschläge, die dir ganz genau sagen, wofür du gerade einfach zu viel Geld ausgibst oder was du vielleicht noch brauchen könntest, denn Versicherungen etc. sind da auch mit drin. Das Ganze würde normalerweise 2,99 Euro pro Monat kosten, aber mit dem Code UFO2024 erhaltet ihr 3 Monate lang kostenlos Finanzguru Plus. Normalerweise sind es 7 Tage, wo man das kostenlos testen kann. Mit dem Code UFO2024 3 Monate lang.
Dafür ladet ihr euch einfach die App runter, verknüpft eure Konten und geht dann im Reiter Mehr auf Gutscheincode einlösen. Und dort könnt ihr dann den Code UFO2024 einlösen. Das Ganze gilt nur für Neukunden.
Also, benutzt Finanzguru und Finanzguru Plus für eine detaillierte Übersicht über all eure Verträge und Konten und habt eure Finanzen komplett im Blick. Ich kann es nur empfehlen, benutzt es selber und finde es absolut fantastisch. Also viel Spaß mit dem Podcast UFO und einem glücklichen Finanzwelt dank Finanzguru.
Werbung. Apropos Türen. Ich hab eine neue Phase.
Ist das wieder nur eine Phase?
Ich habe eine neue Phase. Ich weiß, ist ein bisschen out of character, aber ich habe eine neue Phase. Und zwar, ich habe eine neue Sportart für mich entdeckt. Nicht, dass ich sie machen würde, aber ich schaue sie an auf YouTube.
Ach so,
okay. Ich schaue sie an auf YouTube. Und zwar meine Sportart der Woche ist Paddel.
Paddel! Kenn ich natürlich, El Padel.
Du kennst El Padel?
Si, si.
Alter, das ist die beste fucking Sportart der Welt.
Sportart aus Spanien.
Jetzt ist es die Sportart aus Spanien. Ja. Stellt euch vor, im Grunde ist es Tennis. Tennis 2v2. Aber.
By the way, wo du es gerade erzählst, amazed bin ich davon, dass es immer noch Sportarten erfunden werden können.
Unglaublich.
Unglaublich.
Aber da bin ich wirklich dabei, wo ich sage, ja, schmeißt Snooker weg, schmeißt Golf weg, wir brauchen mehr neue Sportarten und Paddel ist der Beweis, dass die Innovationskraft nicht versiegt.
Ja.
Es ist im Grunde Tennis. 2v2, aber da, wo das Tennisfeld normalerweise aufhören würde, wo der Ball im Aus wäre, da hört das Feld nicht auf, sondern da gibt es einen großen Glaskasten um das Feld herum. Das heißt, da kann der Ball nochmal abprallen, wieder zurück ins Feld. Und
Squash-Prinzip.
Das Squash-Prinzip. Aber bei Squash ist es ja so, dass der Kasten abgeschlossen ist. Bei Paddel ist das nicht der Fall. Da ist der Kasten nämlich nur ungefähr so 3 Meter hoch. Das heißt, der Ball kann rein theoretisch auch über diesen Glaskasten aus dem Feld rausfliegen. Aber dann ist das Spiel noch nicht vorbei.
Nein.
Denn dieser Glaskasten hat auf der Höhe des Netzes eine Tür, wo der Spieler aus dem Glaskasten rauswetzen kann, um dann außerhalb des Kastens den Ball wieder in den Kasten reinzuspielen.
Moment.
Und das hat mich sofort überzeugt.
Muss er draußen, kann er auf ein Auto fallen, der Ball?
Nein, das Tolle ist, der Glaskasten ist das Spielfeld, aber drumherum gibt es noch mal einen großen Umkreis, was auch noch zum Spielfeld gehört.
Das heißt, der VW Käfer, der da geparkt hat, auf dem Parkplatz mit dem Kennzeichen K9324, der gehört auch noch dazu.
Da kann der Paddelier noch mal draufspringen.
Ich habe mein Schild gesehen. Offensichtlich keine Buchstaben mehr. Das heißt, wenn da der Padelball draufballert, kannst du noch rausrennen durch die Tür,
Genau. Musst
erst den 9-zeiligen Code, Code eingeben, kannst die Tür aufmachen, musst rausrennen, musst du den innerhalb einer gewissen Zeit.
Nee, bevor er auf den Boden kommt, glaube ich. Ich glaube, bevor der Ball auf den Boden kommt, musst du den rausholen. Und das ist fantastisch, weil wir alle lieben ja diese Momente im Sport, wenn der Ball irgendwie außerhalb der normalen Sphäre kommt. Man kennt das beim Basketball, wo der Basketballspieler dann in das Publikum springt, um den Ball nochmal zurück ins Feld zu werfen. Oder beim Volleyball auch, wo der Ball ganz weit wegfliegt.
Oder bei der spannendsten Sportart der Welt, Baseball, wo ein Kind plötzlich mit seinem großen Nix-Handschuh so einen Ball fällt und niemand weiß, was passiert.
Und der Spieler in die U-Bahn steigt und außerhalb des Stadions fährt und Ball da zu fangen. Also das sind die Momente, für die ich lebe im Sport, wo Grenzen überschritten werden. Und davon lebt Paddel. Weil das, erst als ich das Spielfeld gesehen habe, dachte ich, okay, das passiert regelmäßig. Deswegen reservieren die diesen ganzen Platz um das Spielfeld. Aber das passiert unglaublich selten. Aber trotzdem gibt es dieses System, dass wenn der Spieler merkt, oh, der Ball fliegt hinter mir aus dem Feld, ich muss nach vorne laufen zur Tür und muss hin, um einmal drumherum, um den Ball zu treffen. Und allein diese Idee, dass es eine Sportart gibt mit einer Tür,
ja,
hat mich fasziniert. Wir alle kennen Tore. Klar, Tore sind im Sport gang und gäbe. Aber ich glaube, es gibt nur einen Sport mit einer Tür. Es gibt eins, zwei oder drei, da sind Türen, spielen Türen eine Rolle, und Paddel, wo man zur Tür rauswetzen muss, um den Ball raus wieder reinzuschlagen.
Aber ist jetzt
großartig. Schaut euch das mal auf YouTube an.
Ja, wo guckst du das?
Es ist wahrscheinlich schwer zu erklären. Ich habe das einmal gesehen, dass der rausfliegt, der Ball. Dachte ich, geil. Schaue ich mir ein komplettes Paddel-Match an. Und im gesamten Match ist das kein einziges Mal passiert,
aber ist
dass
die
der
Tür
aus dem
genormt?
Feld rausfliegt.
Weil, jetzt guck mal, es muss ja auf allen Padelfeldern der Welt, Feldern, muss ja quasi, müssen sich ja Profi-Padellisten quasi zu Hause fühlen.
Ja.
Um halt maximale Professionalität und Spielkunst an den Tag zu legen.
Genau.
Sind die Türen genormt? Das ist meine Frage.
Ich glaube, die müssen genormt sein, und da ist auch in weiser Voraussicht so Schaumstoffprotektoren an der
Falls
Tür.
Man
weil man sich dachte, okay, jemand muss ganz schnell durch diese kleine Tür wetzen. Da wird es wahrscheinlich auch Compilations geben, wie Leute da dagegen rennen. Ja. Und es gibt tolle Compilations zu Paddel, weil bei dem Spiel habe ich das Gefühl, gehen ständig Sachen schief, weil manchmal liegt der Ball auch auf diesem Glaskasten oben drauf. Und dann müssen die Spieler, wie wenn der Ball so im Baum hängt und die mit dem Paddel.
Aber das ist das Tolle.
Und das ist so super.
Bei neuen Sportarten geht noch nicht alles glatt. Dinge werden nach und nach perfektioniert. Die Fußballregeln sind ja tausende Millionen Jahre alt.
Ja, genau.
So, das ist noch gut. Da gehen noch Dinge passieren nochmal weirder.
Ja, da kann man noch cheaten und exploiten und Sachen finden. Und Moment mal, kann nicht einer von uns beiden im Publikum sitzen und dann irgendwie dem Schiedsrichter eine drüber paddeln, während der sagt, das wäre abseits? Naja, es steht nicht in den Regeln, dass es verboten ist. Unsere Regeln sind eine, die der Vierseite.
Aber du hast schon recht, jetzt beim Erklären ist es schwierig. Ich habe mich gerade gefragt, warum ist es so schwierig? Ich glaube, weil physikalische Gesetze in meinem Kopf anders sind als in der Realität.
Ja.
Weil jetzt erklärst du mir das, und in meinem Kopf ist die Schwerkraft augenscheinlich viel stärker, weil es gibt für mich kein Szenario, wo der Ball so steil hochgehen kann und so lange, dass du es schaffst, zu merken, der Ball fliegt gerade jetzt aus dem Kasten heraus.
Ja.
Ich geh entspannt zur Tür, mach die Tür auf, lauf um den ganzen riesigen Glaskasten auf diesem 19x19 Meter Feld rum, um dann noch aus der Luft den scheiß Ball ins gegnerische Feld. Das physikalische Gesetz funktioniert in meinem Kopf nicht so. Dass das
aber es geht. Ich glaube, der Ball muss erstmal die gegnerische Spielfeldhälfte berühren, weil sonst könntest du den Ball ja einfach mit voller Wucht aus dem Stadion schießen. Aber du musst den erst auf dem gegnerischen Feld aufdotzen lassen, und dann, vor allem der Spieler merkt ja dann schon, der Winkel ist steil, rennt schon raus. Und das habe ich auch in einem Tutorial gesehen, weil er erklärt so ein Paddellehrer, wie man Paddel spielt. Und er hat gesagt, rennen Sie erstmal zur Tür raus und gucken dann, wo der Ball ist.
Mad Respect, wenn du jetzt schon Paddellehrer bist. Paddel-Professor.
Das ist ein Commitment.
Man muss nur der Erste sein eigentlich. Der muss ja auch nicht gut sein.
Nee.
Bei einer neuen Sportart ist es ja okay, wenn du erstmal ein scheiß Trainer bist.
Du bist ja automatisch der Beste, wenn du es halt einmal schon mal gespielt hast bei der neuen Sportart. Das ist wie dieses Mädchen, das im Guinness-Buch der Rekorde ist, für den ältesten Tamagotchi.
Ja.
Das war halt einfach die den ersten Tamagotchi gekauft hat.
Das ist der Älteste.
Das ist halt einfach der Älteste. Und die hat da nichts groß dafür geleistet, sondern war halt einfach die Erste. Aber das ist wirklich grandios.
Genau wie.
Obwohl ich muss immer sagen, ich bin skeptisch gegenüber Sportarten, die man nicht einfach auf dem Bolzplatz spielen kann. So, das ist viel zu komplex. Du brauchst diesen Glaskasten und du brauchst diese Türe und du brauchst das alles so. Ich glaube, Sportarten setzen sich nur großflächig durch, wenn du einfach sagen kannst, die Kinder spielen das mit einer Dose und einem Ball auf dem Spielplatz. So Fußball oder.
Es gibt in Köln gibt's zwei Padelplätze, das weiß ich, von der Uni.
Echt?
Da gehen Kumpels von mir regelmäßig hin und haben mich schon ein paar Mal gefragt, mitkommen will, aber hat noch nie gepasst.
Moment mal, du bist schon fast drin im Paddel.
Ich bin super, ich war schon fast drin. Ich wollte aber immer gesagt, sag mir Bescheid, wann ihr beachen geht, weil ich will ja Beachvolleyball spielen.
Achso, ich dachte, es gibt noch einen Beachpaddel.
Dann haben die mir Bescheid gesagt, wann sie Padel spielen gehen, weil hier an der Uni Köln wohl Padelplätze sind.
Alter, wollen wir mal Padel spielen?
Wir können gerne mal Padel spielen. Praktisch auch allein aus so einer Rundfunksicht. Du kannst sehr gut durchfilmen durch diese Glaswand.
Ja, perfekt.
Perfekt.
Ich habe mir auch gedacht, das kann man gut filmen, ist richtig gut. Und der Zuschauer checkt eh nicht genau, was passiert. Also von daher kann man immer jubeln und sagen, wow, toller Schuss.
Solange es noch neu ist, einfach eine wow, mega Sportart.
Ja.
Aber auch diese physikalischen Gesetze, dieses Hindernis habe ich auch im Kopf, wenn ich an Squash denke. Ich kann mir Squash wenn ich spiele, verstehe ich, dass es funktioniert. Ich nehme die Erdanziehungskraft als solche wahr und checke, wie es ist. Ich kann mir keinen Squash-Ballwechsel in meinem Kopf vorstellen.
Ja.
Geht nicht.
Nee, du musst da ultra komplex denken.
Wie soll denn der Ball so abprallen, dass er nicht die ganze Zeit wie so ein Flummi durch das ganze Gebäude fliegt,
sodass
der andere nach einmal auftitschen noch zurückspielen kann? Like, how the fuck? Weil die hauen da richtig doll drauf auf den Ball.
Ja, ich glaube, deswegen ist es auch so schwer zuzuschauen, weil das meiste passiert so im räumlichen Vorstellungsvermögen und man denkt sich, ja, die paddeln da halt hin und her. Weil man muss dazu sagen, Paddel wird auch gespielt mit Paddeln. Also
Nein.
nicht mit Tennisschlägern, sondern mit Paddeln, sprich mit. Die kennt man vielleicht vom Strand. Diese grauenhaften Strandschläger, die einfach massiv sind.
Ich habe einen sehr schlechten Paddel zu Hause.
Wo ich, also wirklich, wenn ich ab und zu am Strand bin und Leuten dabei zuschaue, wie sie mit diesem Paddel und dem Ball spielen, es ist immer dasselbe. Aufschlag, Sand. Oh, ich laufe hin. Aufschlag, Sand. Noch nie kam ein Spiel damit zustande. Ich habe es noch nie gesehen. Es ist immer die Tochter und die Mutter und die beiden ballern überall hin und noch nie kam Ballwechsel.
Ich und meine,
noch nie gesehen.
Ich und meine Tochter haben schon mal bis 200 geschafft.
Wirklich, das kann ich mit. Aber dann wirklich so kniehoch im Meer oder am Strand?
Nee, am Strand.
Am Strand.
Kniehoch im Meer keine Chance.
Ja.
Da man bewegt sich, auch das kann ich mir nicht richtig vorstellen, weil, again, die physikalischen Gesetze in meinem Kopf funktionieren anders, leicht anders, subtil anders, aber im Meer stehend kannst du dich nicht gut fortbewegen. Das Meer hält dich auf. Nee, aber Beachball macht keinen Sinn, weil es kein Spiel ist. Es ist eine, ist wie so ein Zusammen. Man spielt zu zweit gegen niemanden, außer gegen die Gravitation, mit sich selbst. Man ist in einem Team und verliert immer.
Ja.
Wohingegen mag ich lieber Spiele, die ein bisschen kompetitiv sind.
Ja,
Paddel klingt toll.
Ich hätte Lust auf Paddel, aber man kann es tatsächlich nur 2v2 spielen, was ich schade finde, weil es schon mal die Hälfte der Sportbegeisterten ausschließt. Und ich auch kein Spielfan bin. Auch bei der Olympia habe ich mir das immer nicht gerne angeguckt, diese Teamsportarten. Weil ich mir immer dachte, so dann Volleyball und dann schießt der eine den Volleyball ins Aus und dann denke ich mir immer der andere, mein du Trottel, Mann, schießt es doch nicht ins Aus, so du Depp. Du weißt doch, wo die Linie ist. Und der so, sorry.
Ich will wissen, wer der Beste ist.
Ja, genau.
Ich will nicht wissen, wer der Beste mit dem größten Trottel im Team ist.
Genau.
So, ich will wissen, wer ist der beste Spieler, beste Spielerin dieses Sportart.
Bei dem Team denke ich mir, okay, da ist es dann irgendwie so, dann ist es eine andere Leistung. Aber ich habe immer das Gefühl, bei jedem 2v2, der eine kann's, der andere kommt halt mit, weil er der Nächstbeste war. So. Und du hast diesen einen krassen Typen, der halt leider in einem Land lebt, wo der Nächstbeste halt einfach ein Trottel ist und der muss den dann irgendwie durchs Turnier ziehen.
Wann haben Leute aufgehört, Versus zu sagen?
Statt
V.
V?
Du hast ja schon so gesagt, 2v2. Das ist für mich neu. Weil in meiner Welt haben noch alle Versus gesagt.
Zwei Vielleicht
Versus
kommt es aus dem E-Sport, aus Videospielen. Da sagt man eher PvP
oder
2v2.
Oldschool gegen.
Zwei gegen zwei. Ist oldschool. Versus ist das coolste Wort der englischen Sprache. Und das müssen wir auch nutzen, so oft es geht.
Du sagst,
Versus.
Du kürzt es ab mit V.
Tatsächlich sage ich
Vogel V.
Vogel V, tatsächlich ein kleines Vogel V.
Zwei Vogel V2.
Ja.
Okay.
Ja, kommt vielleicht aus dem Gaming. Ich bin ja ein Gamer, ich bin ein leidenschaftlicher Gamer. Ich liebe es ja zu daddeln und zu zocken. Und da kommt das ja vielleicht her.
Ja, also ganz ehrlich, Twitch wollte ich auch mal machen. Starten hat es bislang noch nicht, habe ich noch nicht geschafft, weil ich keinen Windows-Rechner und keine Gaming-Skills habe. Von daher ist das Projekt erstmal noch auf Eis gelegt.
Ja.
Auf Eis gelegt.
Aha.
So.
Aber heißt auf Eis gelegt, heißt eigentlich eher konservieren, oder? Also man
legt ja auf Wiedervorlage gelegt.
Auf Wiedervorlage.
Ja.
Aber das ist ja auch so immer, also ich habe einen ersten Hilfekurs gemacht und der bestand zu 10% darin zuzuhören.
Nee, du hast einen ersten Hilfekurs gemacht.
Ja, mein erster.
Was du mal hättest machen sollen, das im Raum nebenan, der erste Hilfekurs. Der Ersthelferkurs.
Ja, und der bestand für mich zu 10% darin zuzuhören und zu 90% darin mir vorzustellen, wie zur Hölle man das mit diesem abgetrennten Körperteil und dem Eis irgendwie praktikabel hinkriegt.
Eis ist nicht in Hülle und Fülle vorhanden.
Richtig. Du musst, wenn jemand ein Körperteil verliert, musst du das in Plastik tun und das dann wieder in einen Sack mit Eiswasser tun, damit es gekühlt wird. Und ich dachte mir nur so, no fucking way hat das schon jemals in der Geschichte der Ersten Hilfe jemand.
Ich kann mir schon keinen Cocktail machen, weil ich nie zu Hause, nie Eis hatte.
Nie.
Oder auch dann nicht das richtige Verhältnis.
Genau, du tust zu viel rein und es schmeckt nach Eis. Oder du tust zu wenig rein und es ist warm.
Vor allem, du hast mich gerade verloren bei Eiswasser. Ja, genau, dachte, ja, choose one.
Richtig, dann haben die nämlich auch gesagt, tut den abgetrennten, irgendwie einen Daumen, wahrscheinlich meistens ist es ein Finger oder so, tut es nicht in Eis direkt, weil dann wird man so Mr. Freeze-mäßig, kriegt man so Eiskräfte und es ist zu kalt.
Ja.
Und das wollen die nicht, weil das ist versicherungstechnisch super schwierig. Deswegen haben die gesagt, nicht direkt in Eis bitte, sondern in Wasser, in das ihr Eis getan habt. Und ich habe mir, okay, ich bin in einer Situation, in der ich sowohl Eis als auch Wasserzugang habe, als auch mindestens zwei Plastiktüten.
Aber jetzt wird's wirklich so.
Was passiert da?
Jetzt wird's wirklich langsam so cocktailartig. Weil es wird auch schick. Ja. Angenommen, du machst so ein bisschen Wasser rein.
Ja.
In so ein Glas, auch ein schönes Glas, so ein Nachtmannglas vielleicht. Du machst dann so einen Daumen da rein. Dann willst du auch das Blut so ein bisschen, so eine schöne Röte.
Oh ja, ja, genau.
Und dann machst du noch so zwei Eiswürfel rein, weil du weißt ja nicht, wie viel.
Und bitte, tun Sie noch so einen kleinen Schirm rein. Damit der Notarzt weiß, welche Blutgruppe das ist. Nehmen Sie so einen kleinen Schirm und schreiben Sie da die Blutgruppe drauf.
Ja.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals passiert ist. Ich glaube auch, wenn du wirklich ins Krankenhaus gehst und sagst, hier, mein Kumpel hat beim Paddelspiel den Daumen verloren, hier ist der Daumen in der Plastiktüte, sagt der, kach, verarsch mich nicht.
Ha,
nein,
das war ein Prank von uns.
Nein, da ist jetzt eine Wurst drin oder so. Da ist echt der Daumen, wirklich. Ihr seid die Ersten.
Ja.
Der kommt gar nicht zum Operieren. Der ist völlig außer sich. Ihr seid die Ersten, die das jemals tatsächlich gemacht haben.
Eine Freundin von mir hat mal ihre Zähne verloren bei einem Fahrradunfall. So richtig doll aufgetitscht, oberste Zahnreihe waren weg.
Oh Gott, alle?
Und dann hat sie in so einer Art Schock einen befreundeten Arzt angerufen, der gesagt hat, und wir wissen bis heute nicht, ob es ein Prank war oder nicht, du musst die im Mund lassen, weil sonst kann man die nicht wieder dran bauen. Und dann hat sie die im Mund gelassen.
Moment, aber die waren rausgefallen und dann hat sie wieder reingesteckt.
Ach, ja, so um Gottes Willen. Abgetrennt so oben. Dann hat sie die wieder in den Mund gepackt. Was ich verstehe, so im alten Habitat.
Ja, ja, genau.
So im alten Habitat hast du noch die
Zähne. Da fühlen die sich wohl.
Da waren die lange, da fühlen die sich wohl, die kennen es so.
Ja.
Die mögen es so. Ist dann mit diesen Zähnen dann in so eine Bar gelaufen, damit die schnell in die Krankenwagen anrufen oder sowas. Und dann ist sie zu einer Kieferchirurgie gefahren, wovor ihr jemand mit einer Gabel im Auge war. Wirklich eine Gabel im Auge hatte.
Bei der Kieferchirurgie?
Nee, das war noch im Krankenhaus.
Ach so, und, ich dachte schon so, sie sind hier völlig falsch. Sorry.
Oh nein.
Völlig falsch.
Sorry, ich sehe sehr schlecht.
Ich konnte das Schild nicht lesen.
Nee, das war noch im Krankenhaus. Sie kam aber eher dran, weil sie privat versichert war.
Oh,
kam sie vor dem Typen mit der Gabel im Auge dran, mit ihren Zähnen, die noch im Mund waren, ist dann hingegangen, der hat gesagt, nee, sie sind hier falsch, sie müssen in die Kieferchirurgie. Dann ist sie in eine Kieferchirurgie gefahren. Währenddessen kam dann noch, Gott sei Dank, der Mann mit der Gabel im Auge dran. Sie ist hingefahren zur Kieferchirurgie und die haben gesagt, warum haben sie die alten Zähne noch da drin? Haben die genommen und weggeworfen. Was ich denke, wahrscheinlich häufig der Fall ist. Warum muss man Dinge konservieren?
Ich glaube auch, dass jeder Arzt, erste Vorlesung Medizin ist immer, wenn ihn ein Patient fragt, was sie machen sollen und sie dies nicht wissen, sagen sie irgendwas. Wir alle kennen den Placebo-Effekt. Wenn der Patient denkt, es würde jetzt helfen, dass man XY macht, dann ist es gut für
dann
den.
Dann sagen sie, ja, erstens, verstaucht.
Ja.
Falls das nicht passt, irgendwas anderes.
Ja, genau.
Naheliegendes, Improv-mäßiges.
Ja.
Wenn aber verstaucht, passt erstmal.
Ja. Ich glaube, das ist wirklich besser, weil das ist ja furchtbar, seinem Patienten sagen zu müssen, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich würde dem wahrscheinlich auch sagen, ja, packen Sie das in Eis ein, mischen Sie das gut durch, aber versuchen Sie die Reihenfolge der Zähne beizubehalten, damit die nicht verwechselt werden beim Arzt. Und dann irgendwie sowas, dann kann der Patient sich darauf konzentrieren, dass er das macht und denkt nicht, oh fuck, ich habe gerade meine Zähne verloren.
Ich stelle mir mal vor, wenn man irgendwie so einen Ausschlag hat und dann geht man zum Arzt und der weiß nicht, was es ist, dass der dann in so eine Sinnkrise fällt und erstmal so sehr viele so Bücher wälzt, die ja, alle Ärzte haben ja so immer so eine Bücherwand hinter sich, dass man erstmal sagt, hey, gehen Sie raus und dann die Arzttelefone kommen und so, gehen Sie. Dann macht sie die Praxis zu und dann kriegt man nach ein paar Monaten den Anruf, was es dann war, weil sich der Arzt sich so mit so einer wilde Professorfrisur erstmal in sein Atelier zu.
Er hat ja immer noch so ein eigenes Büro und da wetzt er immer rein und wieder raus. Ja. Sie haben Ausschlag am Bein. Okay. Rot oder gelb?
Gelb.
Wie lange schon?
Zwei. Googeln Sie gerade?
Nein.
Schlagen Sie in Büchern nach?
Nein, ich brauche nur Abstand. Vielleicht ist es infektiös. Also ansteckend für Sie.
Ja, es juckt. Das ist eine Frage, die Sie gestellt haben.
Okay. Ja, tut mir leid. Da müssen wir leider eincremen. Tut mir leid. Wir werden nicht umhin kommen, Ihnen eine deftige Creme-Salbe zu verschreiben.
Creme oder Salbe? Creme oder Salbe?
Salbe, Salbe.
Was ist der Unterschied zwischen Creme und Salbe?
So, Sie nehmen jetzt das Rezept und...
Ich frage dich als Florentin, frage ich jetzt. Was,
ich hasse
ohne nachzugucken,
ich hasse Salbe.
Ist der
ich
Unterschied? Salbe. Aber warum Creme?
Ich raff nicht, was mit Salbe passiert, wenn man es draufschmiert. Wo geht das hin?
Rein,
rein. Warum rein? Wo geht das hin? Weil du hast ja... Also du hast, dein Arm ist ja arm und dann, also der ist ja so...
Nee, aber stell dir mal
aber bei wenn McDonald's. Die Salbe reingeht, wo bleibt die so, denn dann?
Reines Blut,
ich
ja
ich kann verstehen, wenn man dir was spritzt, dann geht das in den Blutkreislauf, dann ist das da drin, dann hast du halt ein bisschen mehr Blut, technisch gesehen. Aber wenn du was reinsalbst, das muss ja was anderes dann wegdringen.
Und ich aber stell dir mal so eine nicht. Schöne Serviette vor, ne?
Eine Serviette. Ja.
Servierte, sagen wir in Dortmund.
Ja, so. Ist halt falsch.
Aber ja, gut. Ist halt falsch. So, dann stellst du dir vor gut. Und dann kaufst du dir Pommes bei McDonald's. So, und dann hast du da oben drauf diese Serviette. Ne?
Ja.
Die suppt ja dann auch durch.
Die Serviette suppt durch.
Oder wenn du jetzt so ein anderes Beispiel, ich gucke in ein fragendes Gesicht, so eine Papiertüte von McDonald's. Diese braune.
Herr Doktor, können Sie mir vielleicht andere...
Herr Will, so eine braune Papiertüte hat man bei McDonald's ja, ne? Waren Sie da jemals?
Bei To Go? Ja, aber ich esse immer doch vor Ort.
Nein, To Go.
Okay, sagen Sie To Go.
Die braune
Papiertüte. Ich habe kein Auto, ich bin nicht im McDrive.
So, jetzt haben Sie sich Chicken McNuggets geholt.
6 oder 9?
Oder Pommes, 9.
Okay, gut, die große
oder so
Packung.
Oder so eine mittlere Pommes.
Süß-sauer oder
ist Senf? Irrelevant gerade okay. Für das Szenario.
Gut.
So, jetzt fahren Sie nach Hause in Ihrem Auto.
Ja.
Und kommen nach Hause. Wie sieht die braune, die ehemals hellblaue braune Plastiktüte noch aus?
Bist zerknittert ein bisschen.
Die ist durchgesuppt.
Durchgesuppt?
Da ist so viel Fett dran, weil das aufgesaugt hat. Die Papier,
also ist
Papier
die dunkler.
Hat aufgesaugt. Ist dunkler, ja. Es ist dunkelbraun.
Ja, Sie haben recht.
So, und wenn Sie auf die Salbe auf Ihre Haut schmieren, dann wird das, dann zieht das ein wie so Fett in so einem, auf einem Löschblatt.
Aha. Ja, ich glaube, jetzt verstehe ich, was Sie meinen.
Und dann geht's ja da rein. Wenn du dann Ausschlag hast, dann soll er nicht in die Blutbahn rein. Soll er da in die Zellen rein?
Ich glaube, ich habe es verstanden und ich habe ein bisschen Hunger.
Sollen wir zu McDonald's gehen?
Ja. während der Arbeitszeit. Komm, lass uns rübergehen. Ich wohne direkt neben einem. Aber ich bin gespannt, falls ihr es tatsächlich schon mal geschafft habt, ein abgetrenntes Körperteil erfolgreich zu einem Arzt zu bringen, schreibt uns. Und ja, falls ihr Erste-Hilfe-Lehrer seid, erzählt ihr das und erwartet ihr allen Ernstes, dass das jemand beherrscht danach? Oder sagt man das nur der Vollständigkeit halber? Und wird das irgendwann rausgestrichen?
Sagt man manche Dinge nicht einfach eh so, gut, dass wir es mal angesprochen haben, aber wenn es nicht passiert, weil das sagt man, dann kriegt man dann nicht mitgeteilt, diese Fußnote. Dieses ist nicht so schlimm, wenn es nicht ist.
Ja.
Kriegt man nicht so häufig gehört. In der Fahrschule kann man auch mal gesagt bekommen, so ist okay, wenn ihr 12 Kilometer pro Stunde zu schnell fahrt.
Aber ich fand es gerade gut, dass du gesagt hast, die ist in eine Bar gegangen, um dann jemanden anzurufen, weil da gibt es ja genug Eiswürfel. Eigentlich ist ja das eine super gute erste Anlaufstelle nach einer Katastrophe, nach einem Unfall. Geh in eine Bar, die haben Wasser, die haben Eiswürfel, da hast du Alkohol, ist auch gut. In jedem Kriegsfilm kriegt man immer erstmal einen Schluck aus dem Flachmann, wenn man eine Verletzung hat.
Ja, oder so rohes Fleisch, was man sich auf die Wunde legt. Oder Eiskühl, so eine Erbsen, so eine eingefrorene Erbsen.
Hambars Erbsen, Erdnüsse hätte ich da.
Gefrorene Erdnüsse?
Nee, die sind
Zimmertemperatur. Dann nicht. Dann passt es nicht
zu dem. Entschuldigung.
Mein Gott.
Eiswürfel haben wir da.
Ja. Ich nehme 2.
Okay.
Wissen was? Geben Sie 3.
Ich habe ganz schlechte Erfahrungen mit Drinks gemacht. Bist du so ein Drink-Typ, so ein Cocktail-Typ?
Richtiger Drink-Typ.
Ich habe ganz schlechte. Ich hatte mal eine ganz kurze Phase, in der ich A, Alkohol getrunken habe und B, gedatet habe. Und ich habe versucht, das zu kombinieren und hatte dann ein Tinder-Date in einer Bar und dachte mir, sei nicht dumm, überleg dir jetzt mal einen coolen Drink, den du bestellen kannst. Weil du willst natürlich, ich will natürlich nicht rüberkommen als jemand, der sein Leben lang noch keinen Alkohol getrunken hat und gerade das erste Mal in seinem Leben einen Drink bestellt.
Was würde der nicht bestellen? So einen schönen Arnold Palmer.
Ja, und da habe ich wirklich überlegt und ich habe in der Zeit gerade Mad Men geschaut, die Serie. Und,
also tatsächlich ein Arnold Palmer. Was kommt jetzt?
Und da Don Draper, der coolste Mann der Welt, bestellt einen 7&7. Und ich dachte mir einfach, geil, das klingt mega cool, bestell das, du bist einfach the shit. du hast das Date schon quasi gewonnen, wenn du das bestellst. Und dann kam da irgendwie der Keeper und meinte, was wollt ihr? Und sie, ein kleines Wasser und ich nehme 7 and 7. Und der Barkeeper, ja,
so, was?
Ja, aber genau so war's. Was? Und jetzt deine Einschätzung. Ist das jetzt besonders cool, einen Cocktail zu bestellen, den der Barkeeper nicht kennt, oder ist es besonders uncool?
Ganz ehrlich, besonders uncool.
Ja, weil du? Ich hab bis heute hadere ich, ob das nicht ein mega cooler Move war.
Bis heute draper ich.
Ich hätte gern einen Drink aus den 60er Jahren. Ach, den kennen sie gar nicht. Ach gut, dann mache ich ihn selber.
Nee, wie uncool. Also wenn du als Cocktailkenner, warum ist es uncool? Weil du willst ja mit deiner Bestellung suggerieren, dass du dich auskennst mit Cocktails und nicht zum ersten Mal gerade einen Cocktail bestellst. Was, machen wir uns vor, nicht so schlimm wäre, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber angenommen, das ist deine Definition von cool. Und du willst dich beeindrucken mit dem Cocktail, den du bestellst, den du kennst. So, dann kennst du dich ja auch mit Bargepflogenheiten aus und weißt, wie beliebt der 7&7 ist.
Ja.
Dann gehst du ja nicht in diese x-beliebige Kackbar irgendwo in der Zülpicher Straße in Köln und sagst, ich kenne 7&7.
Aber heißt das nicht, dass du normalerweise in Bars frequentierst, die einen gehobeneren Standard haben?
Ja, aber so jemand weiß ja, dass man in so einer Bar kein 7&7 bekommt. Du outest dich ja trotzdem als jemand, der keine Ahnung hat, was er hier gerade tut.
Das ist so wie jemand, der beim ersten Date irgendwie zu McDonald's geht und da Hummer bestellt. Und dann, was, sie haben keinen Hummer?
Ja, genau.
Das ist so
unsympathisch.
Das ist, du bist einfach hier, du kennst dich aber gar nicht aus.
Ja, würde man jetzt nicht sagen, oh, das ist aber cool, der verkehrt sonst eher bei Gosch.
Ja, ja, okay, verstehe. Fuck, lange dachte ich mir, was für ein Trottel, jetzt hatte ich wieder eine lange Phase, wo ich mir dachte, nee, eigentlich ist es schon cool.
Und ich reiß dich wieder
ins Loch. Und jetzt bist du wieder runter. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr es findet, dass es besonders cool ist oder besonders uncool.
Was ist denn ein 7&7?
Und dann habe ich gesagt, 7&7, er wusste nicht, was es ist, eigentlich gesagt, das ist Whisky mit Ginger Ale. Und er so, okay, gut, bringt mir das. Stellt sich raus, es ist nicht Whisky mit Ginger Ale, es ist Whisky mit 7-Up, weil es gibt einen Whisky, der hat irgendwie 7 im Namen und es gibt 7-Up und damit 7&7, das ist der Drink. Und ich habe irgendeinen weirden Drink getrunken, Whisky und Ginger Ale,
den es
vielleicht
auch
so gar nicht gab. Ich habe keine Ahnung.
Denn danach ist er auf jeden Fall durch die Decke gegangen. Ich weiß aber nicht genau.
Ja, wirklich? Wegen mir?
Ich
war der Trendsetter. Dir,
aber Whisky und Ginger Ale, genau wie
Whisky. Wie gut das wäre, wenn du googelst und das ist der Florentin Will.
Das ist der Florentin Will. Das ist einfach
Whisky und Ginger Ale, ist der Florentin Will.
Wir schauen mal kurz nach, wie
der wurde nach mir benannt.
Whisky.
Aber es war, also, ich meine, mir ist es eh egal. Für mich schmeckt eh jeder Alkohol wie Terpentin. Also, mir ist es eh völlig egal, was da gemischt wird. Ich wollte halt einfach nur einen coolen.
Und man nennt den Horse's Neck. Was ehrlich gesagt, was cooler wäre als 7&7.
Horse's Neck?
Ja. Aber es ist auch mit.
Ich weiß nicht, ob das cool ist.
Aber auch in eine Bar zu gehen, wo eine der beiden Zutaten 7-Up ist, in Deutschland in eine Bar zu gehen, zu sagen, ich hätte gerne 7&7, ist einfach ballsy as fuck. Wobei,
ja, habe ich mir auch gedacht. Vor allem, das gab es in den 60ern bei Don Draper schon.
Horse's Snack ist zum Beispiel Whisky oder Cognac mit Ingwerlimonade, Ginger Ale. Der Horse's,
krass. Ich hätte gerne Horse's Snack.
Ich hätte gerne Horse's Snack.
Bestellt das mal bei eurem nächsten Date und guckt mal, was passiert. Oder bestellt einfach, ich hätte gerne den Tietze. Ich hätte gerne den Stefan
Tietze. Da kommst du zurück, was? Aber ich hätte es doch geiler gefunden, wenn du dann einfach irgendwie improvisiert hättest und dir irgendeinen Cocktail ausgedacht hättest.
Ja.
Hast du ja dann auch im Prinzip.
Ja, ich wusste, es ist Whisky mit irgendwas und habe dann einfach gedacht, was sieht so aus wie Whisky? Weil ich dachte, man mischt nach Farben in Cocktails. Ja, ja. Und dann dachte ich mir, Whisky und Ginger Ale vielleicht, aber nein, 7-Up. Vielleicht ist das gut, keine Ahnung.
Wem ich vertraue, ist Ole Niemann von dem Lean-Podcast Wohlstand für alle, weil der immer einen Drink in der Hand hat, was ihn für mich zum größten Cocktailkenner, den ich kenne.
Ja.
Nicht persönlich, aber ich gucke manchmal die Sachen von den beiden und da hat er immer einen anderen Drink und macht manchmal bei Instagram Tipps. Und da freue ich mich immer drüber und würde mich freuen, wenn er so ein Cocktailbuch rausbringt.
Ja, ich habe auch letztens einen Film gesehen, auf Englisch heißt es Another Round mit Mads Mikkelsen. Und da mixen die ein Tesseract, glaube ich, heißt der, wo man, und das finde ich ja immer ein bisschen weird, wo man dann immer noch so diese Orangenschale über den Glasrand reibt. Wo ich mir immer denke, das kann doch nichts bringen.
Doch,
oder?
Das habe ich auch mal gemacht. Ich habe mal eine Margarita gemacht. Und dann nimmst du halt eine Limette oder eine Zitrone, machst es über den Glasrand.
Aber mit der Schalenseite.
Ach so, mit der Schalenseite, das verstehe
oder
ich.
Oder nicht. Also
nein, mit der richtigen Seite, mit der flüssigen Seite.
Ja.
Und machst dann auf den Teller Salz und dann legst du es drauf und hast so einen Salzrand.
Ach weißt so, du, dann ist wegen das, so dieses Tequila-Ding.
Ja, ja, Margarita, wie gesagt.
Ach so, okay, ja, keine Ahnung. Aber ich denke mir immer so, das kann doch. Vor allem, also diese Schalennummer, das habe ich ja nicht verstanden. Weil, wenn du eine Orange ableckst, das schmeckt ja auch nach nichts.
Ja, genau. Und was häufig auch, was ich beobachte, auch bei Ole, ist, dass er dann so eine Orangenschale, ich wüsste gar nicht, wie ich die so hauchdünn abbekomme, dass sie sich so, so spiralt und dann macht er die so da rein.
Ist das nicht wie beim Geschenkpapier, dass du so mit der Schere so drüber schaben musst? Wo auch noch nie jemand verstanden hat,
warum,
was genau da passiert, ja, physikalisch. Physikalisch funktioniert. Hat das was mit Hitze zu tun, wenn man das so reibt? Oder
ja, und was auch passiert da? Bei Crazy Stupid Love macht Ryan Gosling auch halt diesen Orangenschaltrick. Aber dieses Selbstbewusstsein muss man erstmal auch mal haben, wo man sagt, ich schäle jetzt das Äußere einer Orange ab, mach das dann da rein, weiß genau, wie dick die Orangenschale sein muss, dass es sich auch noch spiralt,
ja,
weiß, dass man das macht, weil das auch noch nach was schmeckt.
Krass.
Für mich, das ist otherworldly.
Ich denke immer nur daran zurück, dass ich damals im Alter von 10 Jahren, ich war großer Leser des Simpsons Magazins und da gab es, schick uns dein Rezept für deinen Sommerdrink
und du
gewinnst einen Super Soaker.
Ja.
Und mein Drink war irgendwie Zitronensaft mit Wasser und Cola und Zucker, halt irgendwie was Lächerliches. Und dann habe ich das aufgeschrieben und es war halt erbärmlich kurz, das Rezept. Ja. Und dann habe ich es halt noch ein bisschen künstlich länger gemacht mit erstmal das Wasser in den Kühlschrank für eine Stunde, rausnehmen, mischen, nochmal Kühlschrank, alles nutzlos, nur um es zu strecken. Und so kommen mir auch viele Cocktailrezepte vor.
Das wird doch die ganze Zeit gemacht.
Dass du sagst, reib noch die Schale außen und dann nochmal drüber und so. Das ist doch alles Bullshit. Ich sage ja nichts, dass das alles Oberflächlichkeit ist. Aber natürlich lebt diese Barkultur auch von einem gewissen Stil.
Generell.
Dass man halt eine Coolness mit reinbringt. Und halt so ein Drink, wenn du sagst, oh, bei dem Drink machst du, da zündest du noch die Orangenschale an und schmeißt die in den Drink und so.
Aber generell. Cool.
Das ist doch alles Show.
Backen ja auch so, ne? Dieses, Brotbacken, wow, Riesenkunst. Nee, am Ende ist es Mehl, Wasser und Hitze. So.
Ja.
Und jetzt dann.
Ist halt umständlich zu sagen, wenn du zum Bäcker gehst, ich hätte gern Mehl, Wasser, Hitze. Man sagt halt einfach, ich hätte gern Brot.
Genau. So. Das ist einfach ein anderes Wort dafür. So, aber jetzt natürlich Backkultur und neue Sachen und so. Dann hat man so ein Rezept und da muss man es 8-mal in den Kühlschrank packen, über 2 Tage lang. Und man, sie müssen quasi, wenn sie eine Woche Brot haben wollen, müssen sie jetzt angefangen haben. Wenn ich ein Rezept raushole, dann ist es für morgen oder heute.
Ist für jetzt.
Es ist eigentlich primär für jetzt.
Und du machst ein Rezept und in der letzten Zeile steht 8 Stunden im Kühlschrank. Ich sage, ja, Leute,
hab ich nicht.
Wer bin ich denn? Nicht. In 8 Stunden ist es 4 Uhr nachts.
Ja.
Dann soll ich mir einen Wecker stellen oder was?
Diese Lächerlich. Voraussicht, die denken, die man hätte.
Nee, Bullshit.
Bullshit.
Bullshit, macht kein Mensch. Macht kein Mensch.
Null.
Mach ich nicht mehr. Aber du machst Brot, oder wie?
Gar nicht. Nee, ich wollte, hab's eingelassen.
Ist zu viel Aufwand.
Ich bin jetzt kein. Nee, vor allem sind mir auch zu viele auf diesen Trend aufgesprungen. Weil meine Phasen ist ja auch immer ein bisschen so, die sind mir auch zu heilig.
Ja.
Da will ich die haben und dann sollen aber auch nicht alle jetzt plötzlich Brot machen. Mhm. Da will ich auch zu sehr dann anders sein.
Ja, okay. Gut. Dann bin ich gespannt, was du als nächstes anpackst, welches Projekt.
Ich freue mich auch. Schön, dass du eine Phase hast.
Paddelphase, mal gucken, wie lange es dauert. Ich werde mir auf jeden Fall die Augen wundglotzen an Paddel-Content.
Und
auf
vielleicht YouTube. Spielen wir mal. Hier in Köln gibt es Plätze, das machen wir mal.
Das große Podcaster-Paddelturnier?
Ja, vielleicht in der Telegram-Gruppe können wir es vielleicht organisieren. Ist auch lustig übrigens, wie schlecht Telegram-Gruppen gealtert sind, seitdem wir eine haben. Ja. Ne? Ist dir das aufgefallen?
Ja, mittlerweile hat jeder Verschwörungstheoretiker eine.
Ja.
Wir hatten sie noch, als es cool war und die ganzen Informatiker auf Telegram waren.
Ja.
Heute sagt man, ihr habt eine Telegram-Gruppe, wirklich? Sollt ihr da mal irgendwie gucken, mit dem Verfassungsschutz oder so?
Ja, okay.
Okay. Schwierig. Aber wir gucken mal, vielleicht können wir, es gibt ja genug Podcasts, die auch zu zweit sind, vielleicht können wir Podcaster-Paddelturnier. Aber alle haben es noch nie gegen gespielt.
Felix Lobrecht und Tommy Schmidt.
Ja, vergiss
es. Den beiden Sporty Guys.
Nee, dann lass uns lieber hier gefühlte Fakten machen oder so. Ich glaube, ja.
Nee, die sind beide auch sportlich. Ja, gut. Wir finden noch unsere Gegner.
Wir finden schon Leute.
Aber wir veranstalten, das heißt, wir können die Leute,
wir machen die
wir
Parents.
Holen die Leute.
Ja, wir machen, stellen die Regeln auf. Ja. Halte die Augen offen, mach eine große Plakatkampagne, das Podcaster Paddel Pro Turnier. Es wird großartig, seid dabei. Genau. Ansonsten bis nächste Woche und habt eine schöne Zeit.
Nächste Woche habt eine schöne Zeit.
Wie immer. Ja, Mann. Ist kaputt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
It's